Willkommen und Happy New Year zu einer neuen Folge im Joint Venture mal wieder in altbekannter Manier mit dem Kinderanästhesie-Talk und den Expertise-Piraten, dem Pädiatrie-Podcast der GPGE. Ich freue mich einmal mehr, hier zu viert gemeinsam zusammen zu sein. Und ich glaube, unseren Podcast stelle ich auch einmal vor. Die Expertise-Piraten, die GPGE, hat uns da sozusagen unterstützt, diesen Podcast zu machen. Es geht um Allgemeinpädiatrie, um ganz viele spezialisierte Sachen, aber eben auch um die Breite des Faches und eben alle Schnittmengen. Und da haben wir eben eine sehr große Schnittmenge, unter anderem mit der Kinderanästhesie. Und da freue ich mich, dass wir hier gemeinsam sein können. Mein Name ist Kai Hensel. Ich gehöre hier auch zum Team und mache den Podcast und bin eigentlich Kindergastroenterologe und Neonatologe und leite eine Klinik in Wuppertal. Und dann würde ich Georgia das Wort geben.
Hi, ja, vielen Dank. Mein Name ist Georgia Ortner. Auch ich bin Teil des Teams der Expertise-Piraten und bin gar nicht so weit weg von Kai tatsächlich in Düsseldorf als Oberärztin, Kindergastroenterologin und Kinderschutzmedizinerin und freue mich jetzt auf dieses nächste Event, Joint Venture. Armin, ich gebe den Ball weiter an euch.
Ja, ich möchte es gerne, so wie Kai, versuchen zu sagen, willkommen im Jahr 2026. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Ich bin Facharzt für Anästhesiologie, arbeite am Uniklinikum Schleswig-Holstein in Kiel und bin noch Notfallmediziner. Und mein Kinderanästhesie-Talk-Partner ist niemand Geringeres als Gordon.
Ja, hallo von meiner Seite. Gordon Fink ist mein Name. Ich bin Oberarzt für Kinderanästhesie und Kinderintensivmedizin im Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult in Hannover. Ich bin auch Teil des Podcasts Kinderanästhesie-Talk an der Seite von Armin. Und ja, wir sprechen über Kinderanästhesie in allen Facetten und machen das mit Experten der Kinderanästhesie, genauso im Interview-Stil, wie ihr das von den Expertise-Piraten kennt.
Okay, dann haben wir uns jetzt was Besonderes überlegt für Sie und euch. Und zwar haben wir uns gedacht, wir machen mal ein gemeinsames Quiz. Das heißt, jeder von uns hat einen Fall mitgebracht. Manche davon haben wir so ein bisschen ausgetauscht vorher, aber gar nicht so viel. Also ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, was alles kommt. Und wir lassen das jetzt einfach mal auf uns zukommen. Und ich würde auch mal wieder sagen, Ladies first, Georgia, aber haha, wir haben ja noch was uns besonders wichtig ist. Und da würde ich sagen, vor allem wenn der Gordon so viel Schnittstelle mit der Pädiatrie hat, kriegt der die erste Frage. Und zwar, warum, lieber Gordon, liebst du Kinderkrankenpflegende?
Warum ich Kinderkrankenpflege liebe?
Weil ich noch nie auf einer Intensivstation die Pflege mit so viel Herz und Güte erlebt habe, wie auf der Kinderintensivstation, auf der ich gerade arbeite. Und ich empfinde die Kolleginnen und Kollegen auch als sehr verlässliche Partner in der medizinischen Behandlung. Also Bedenken werden geäußert oder wenn sie zu anderen Einschätzungen kommen, wird das zuverlässig kommuniziert, so im Sinne eines Speaking Up. Und das verschafft mir als behandelnden Arzt, aber auch dem gesamten System ein sehr hohes Maß an Sicherheit und Qualität. Und das ist wirklich einzigartig. Bevor wir mit unserer illustren Runde starten, gibt es eine Information für die StammhörerInnen der Expertise-Piraten. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen das schon, denn wir vergeben CME-Punkte für jede gehörte Folge. Ein Punkt pro 45 Minuten. Und Armin und ich erklären euch jetzt, wie ihr diese Punkte für euch nutzbar machen könnt.
Ja, das ist ganz einfach. Ihr geht einfach auf unsere Homepage www.kinderanästhesie-talk.de. Dort findet ihr links einen Reiter und ihr geht auf den Button CME-Punkte/Fortbildungsstunden. Wenn ihr dorthin geklickt habt, dann müsst ihr weiter zur Zertifizierung klicken und dort erscheint eine Maske, in der ihr dann die zwei Passwörter eingibt, die wir in dieser Folge an zufälliger Stelle versteckt haben.
Genau, ganz einfach. Ihr müsst die Passwörter eingeben, eure EFN und ganz wichtig, die pure EFN. Ohne Sternchen, ohne Leerzeichen, ohne Schnörkel. Dann erkennt das System die Nummer und sie wird dann erfolgreich an die Bundesärztekammer weitergeleitet. Noch 4 bis 6 Wochen habt ihr dann die entsprechenden Punkte auf eurem Punktekonto.
Okay, Ladies first, Georgia, du hast uns den ersten Fall mitgebracht und machst vielleicht auch ein Quiz daraus. Ich bin gespannt.
Sehr gerne. Okay, also es ist tatsächlich ein echter Fall, den ich versuche jetzt noch einmal zu rezitieren, mehr oder minder. Im April erreichte mich eine WhatsApp-Nachricht von einem Bekannten. Der Papa von einer sehr guten Freundin von mir ist selbst der Arzt und bat mich einmal zurückzurufen wegen eines 7 Jahre alten Mädchen, welches starke Oberbauchbeschwerden, Oberbauchschmerzen, beides hatte. Das ist die Tochter von einem Freund von ihm. Gut, den habe ich also angerufen. Und was wären da so erste Fragen, die ihr jetzt spontan dem stellen würdet? Starke Oberbauchbeschwerden, die bestehen seit ein paar Wochen, tatsächlich waren es viele Wochen, 9 Stück. Und die wurden einfach kontinuierlich immer schlechter, wurden nicht besser. Was wären Nachfragen, die ihr stellen würdet? Kai, was interessiert dich? Alter Gastroenterologe, du.
Also erstmal gibt es irgendeine Form von Vorerkrankung beim Kind oder nicht? Ist ja schon mal Frage. Also gehe ich von einem gesunden Kind aus oder gibt es was davor? Dazu gehören natürlich alle die Basics, die man immer wieder fragt. Also gibt es in der Familie was Auffälliges? Gibt es Umgebungserkrankungen, genetische Sachen, Medikamenteneinnahme und so weiter? Dann gibt's was gibt es sonst für Symptome? Wir denken ja in der Kinderheilkunde immer, wie in der Erwachsenenmedizin natürlich auch, gibt es akut und chronisch. Also habe ich hier Hinweise für eine chronische Erkrankung. Das könnten eben andere Symptome sein, die schon länger bestanden haben. Also Perzentilenknick in Bezug auf Wachstum, Größe, Gewicht, das alles. Und am Ende des Tages ist das ja jetzt ein bisschen eine Sonderkonstellation, dass mich jemand fragt, wo ich das Kind aber noch nicht sehe. Ich würde natürlich, wenn ich das Kind vor mir sehe, subklinisch sozusagen in den ersten Sekunden schon zwei Sachen passieren da eigentlich. Einmal, du guckst dir das Kind, die Eltern an und lernst ganz viel über die Eltern-Kind-Interaktion auf der einen Seite, aber auch über das Kind, wie sieht es aus, ne, wie sieht die Haut aus, der Pflegezustand und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann zweitens natürlich, was fühlst du, wenn du dieses Kind siehst? Und ich finde, das steht zwar nicht in den Guidelines und so, aber je länger ich meinen Job mache, desto mehr nicht nur achte, sondern auch vertraue ich darauf, was fühle ich, wenn ich mit jemandem interagiere. Das kann man jetzt nicht metrisch, das wird es nie in Studien und so weiter geben, aber das ist was, wo ich ganz schnell sozusagen mich von lenken lasse. Und das würde ich jetzt erstmal so, jetzt gebe ich es mal Armin oder Gordon noch weiter, vielleicht erst Armin. Ja.
Ich glaube, das hast du sehr ausführlich beschrieben und ich glaube, da gibt es nur wenig zu ergänzen. Und die eine Sache, die mir noch einfällt, ist, dass ich nach Ein- und Ausfuhr fragen würde, wie hat es mit dem Essen geklappt und wie hat es mit dem Stuhlgang geklappt, das würde ich bei Bauchschmerzen noch spezifischer nachfragen, ob es da irgendwelche Änderungen gab oder ob da irgendwas auffällig ist.
Mhm. Gordon, hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
Ich würde es vielleicht noch ein bisschen um die Qualität der Beschwerden fragen, ob die jetzt irgendwie dumpf, kolisch oder was für eine Qualität diese Schmerzsymptomatik genau hat.
Mhm. Zu allem ja und ganz viel kluge Gedanken, die ja zusammengefasst dabei waren. Das, was du eben Kai gesagt hast, ist dieses, was fühle ich, wenn ich dieses Setting sehe. Ich glaube, sowas in die Richtung mache ich vielleicht auch. Und was ich aber immer die Studentin immer frage, ist, habt ihr ein gesundes oder habt ihr ein krankes Kind vor euch? Beziehungsweise, was ist euer erster Eindruck, wenn ihr dieses Kind irgendwie seht? Und mit gesund und krank meine ich nicht, dass etwas, was uns vermeintlich nicht stark besorgt, nicht auch gleichermaßen ernst zu nehmen ist, aber wie notfallmäßig ist jetzt irgendwie was für eine Diagnostik oder was auch immer notwendig, um weiterzuschauen. Was ich tatsächlich in solchen Fällen, wenn ich das Kind eben nicht vor mir habe, nutze, ist etwas, was wir auch gerne dann in den Shownotes verlinken können. Das ist nämlich ein sogenannter Gastroanamnesebogen, den wir nutzen, den dann Familien, die sich an uns wenden, erstmal ausfüllen. Das sind insgesamt 5 Seiten mit ganz vielen Kreuzen, die man setzen kann, um so ein bisschen Gefühl zu bekommen, in welche Richtung geht das Ganze denn. Und ich empfinde dieses Ding auf jeden Fall als super hilfreiches Tool, um schon mal so ein bisschen zu kategorisieren, ist es was Organisches, wenn ja, in welche Richtung könnte es gehen, ist es eher nichts Organisches, okay, es könnte auch funktionelle Differentialdiagnosen geben, in welche Richtung könnte es denn da gehen, einfach sehr, sehr zeitersparend. Ich habe diesen Bogen auch in diesem Fall ausfüllen lassen, den habe ich zugeschickt bekommen und bin da aber nicht so richtig viel schlauer geworden tatsächlich, Vorführeffekt an dieser Stelle. Dennoch hat es mich danach dann ein bisschen beunruhigt, weil ich im nächsten Gespräch, bevor ich eigentlich noch weitere Informationen bekommen hatte, mich auf ein Video beziehen konnte, das mir dann zugeschickt wurde. Und auf diesem Video sieht man dieses 7 Jahre alte Mädchen, welches in ziemlich leidender Position, in gebückter Körperhaltung aus einer Küche, so sieht's aus, runterläuft in den Garten. Man sieht sie von hinten, wie sie runterläuft und ein bisschen jammert. Dann dreht sie sich zu einer Stelle einmal um, interagiert mit ihrer Mutter und leidet dann gefühlt noch mehr und läuft weiter in den Garten, um irgendwie etwas zu spielen. Was macht man als nächstes diagnostisch, wenn man einen solchen Fall hat? Kai, was würdest du machen?
Naja, erstmal das Kind natürlich angucken, also all die Sachen, die wir jetzt gerade schon gesehen haben. Also wenn du kriegst jetzt nur ein Video, hast du ja immer noch das Kind nicht gesehen. Ne? Das heißt, da würde ich jetzt erstmal, genau, und da ist es ja so, dass man sich dann fragen muss, liegt ein Notfall vor, muss ich da jetzt heute noch was tun oder nicht? Da hast du ja sozusagen, kannst du von deinem Video ja so ein bisschen urteilen, was du da jetzt glaubst. Gibt es natürlich irgendwie Begleitsymptome wie Fieber und solche anderen Sachen, sogenannte Red Flags, die ich jetzt nicht alle aufzählen muss, die alle ja sozusagen ein vermeintlicher, ich sage das bewusst vermeintlich, Hinweisgeber sind, dass hier eine schwere oder vor allem organische Situation zugrunde liegen kann. Gibt es übrigens eine ganz gute Studie, können wir auch verlinken, die gezeigt hat, dass die Red Flags einen sehr hohen und falsch-negativen und falsch-positiven Wert haben. Das heißt, bei chronischen Bauchschmerzen sind typische Red Flags wie Gewichtsverlust, Blut im Stuhl und. Nicht besonders gut, muss man sagen. Wir fragen trotzdem danach, müssen aber wissen, dass man damit oft falsch liegt. Also selbst wenn Red Flags positiv sind, kann auch eine nicht organische oder eben eine psychologische Mikrobiom-Darm-Hirn-Achsenstörung vorliegen und andersrum. Das würde man sich machen, und wenn der Leidensdruck besonders hoch ist, dann sollen die halt in die Klinik kommen, und dann muss man das Kind halt einmal untersuchen, und dann fängt man immer von oben an, ABCDE, wie man das im Notfall tut, wenn man einen hat. Man untersucht den Bauch, und die erste Frage ist ja beim Bauch vor allem, habe ich ein akutes Abdomen oder nicht? Und wenn ich das Kind untersuche, will ich wissen, wie sind die Vitalparameter? Habe ich jetzt sozusagen, habe ich Zeitdruck oder nicht? Und dann muss man wissen, dass gerade bei chronischen Bauchschmerzen die Schere, die könnte kaum größer auseinanderklaffen, bezüglich erlebtem Leidensdruck in der Familie und eben dem objektivierbaren Parametern, die wir so haben. Und dieses Wissen, das wäre jetzt für mich, ohne dass ich jetzt weiß, worauf dieser Fall hinausläuft bei chronischen Bauchschmerzen, eine ganz wichtige Take-Home-Message, dass selbst wenn alle Werte normal sind und so weiter und für den Oldschool-Schulmediziner hat die nichts, heißt das noch lange nicht, dass da nicht ganz viel Schulabsentismus und ganz viel anderer Leidensdruck noch mitkommen kann, und dafür sollte man sensibilisiert sein.
Absolut. Jetzt wäre der Fall natürlich nicht langweilig, aber zumindest vielleicht nicht so lehrreich, wenn es jetzt wirklich irgendwie in die Richtung liefe, wie wir sie bei uns irgendwie tausendfach in unseren Sprechstunden in der Gastroambulanz vorliegen haben. Eine der Fragen in diesem Anamnesebogen, eine der ersten Fragen ist, gab es ein auslösendes Ereignis? Und man fragt dann irgendwie explizit zum Beispiel danach, ob es einen Magen-Darm-Infekt gab oder irgendetwas anderes vorgefallen ist. Und in diesem Fall konnte dann nicht wirklich etwas eruiert werden. Es, nach längerem Hin und Her kam es dann irgendwie dazu, dass es nach dem Kindergeburtstag der jüngeren Schwester soweit war, sodass dann irgendwann auch unsere Psychologinnen irgendwie sich dann irgendwie eingeschaltet haben und vielleicht ist es ein bisschen Aufmerksamkeit und hin und her. Und dann berichteten die Eltern, dass sie mit dem Kind auch nach Ägypten geflogen sind in den Urlaub, und der Flug, der war sehr, sehr unangenehm, und dort wollte sie auch nicht so richtig spielen mit den anderen Kindern. Kein Fieber, kein Gewichtsverlust, kein Durchfall, kein Erbrechen. Es sind die Oberbauchschmerzen bei dem 7 Jahre alten Mädchen. So, natürlich war ich gespannt für den Flitzebogen und wollte sie dann irgendwann kennenlernen und habe ihr einen Termin gegeben. Und die sind nicht zum Termin gekommen. Ich hatte mich zunächst gewundert und habe nochmal Kontakt zu meinem Bekannten aufgenommen, der sie ja nun mal dahin vermittelt hatte. Der war auch verwundert, weil sie eigentlich wirklich sehr, sehr zuverlässig sind. Es ging noch ein bisschen hin und her. Aus Zeitgründen werde ich euch das ersparen. Aber wir erfuhren dann sowohl der Bekannte als auch ich, dass die gerade bei einem Radiologen sind, weil sie da schon mal durch Vitamin B ein MRT vom Abdomen bekommen haben. Deswegen jetzt an die Zuhörer: Diagnostik, MRT, Abdomen, welche Differentialdiagnosen außer möglicherweise gastroenterologische Diagnosen müssen bedacht werden? 7 Jahre altes Kind, Bauchschmerzen seit 9 Wochen.
It's quiz time, baby.
Okay, ich habe euch ein bisschen oder dich so ein bisschen auf eine gemeine Fährte gelockt, als ich dich mit du alter Gastroenterologe ansprach, direkt von Anfang an der Stelle, weil so auch ich angesprochen wurde, mehr oder minder, Kai. Habt ihr irgendwelche Ideen, Differentialdiagnosen außer gastroenterologischen Diagnosen in dem Setting, an die man auch denken könnte?
Tja, ich sehe ja immer nur MRTs, die ich dann mal betreuen muss bei Kindern. Und leider Gottes sieht man da manchmal eben Tumore. Also ich bin da leider zu wenig Pädiater, um mir zu sagen, welche Tumore in diesem Alter in Frage kommen, aber das wäre etwas, was ich auf jeden Fall, wonach ich explizit gucken würde und den Radiologen fragen würde. Mhm.
Ich denke, bei Bauchschmerzen an hämatologische Erkrankungen, die ja häufig sich auch primär über Bauchschmerzen erst manifestieren, irgendwelche Lymphome.
Mhm. Kai, hast du noch eine Idee?
Naja, die Latte der Differentialdiagnostik ist ja besonders groß, die jetzt, also es gibt auch mal atypische, wir hatten mal ein Burkitt-Lymphom, was letztlich eine Cholestase verursacht hat, aber das würde man jetzt nicht primär denken und da hat man ja dazwischen noch ganz viel andere Diagnostik, um dann am Ende darauf zu kommen. Am Ende des Tages gibt es natürlich auch wirklich immer Sachen, die mit dem Bauch gar nichts zu tun haben, wie irgendwie ja, Kinderschutz und Verletzungen, psychologisches Trauma, das als solches vielleicht auch gar nicht am Bauch stattfindet. Aber das ist, also da, du machst es uns jetzt natürlich besonders schwer, aber man würde das Kind ja erstmal angucken, Interaktion und so weiter und dann hat man auch mal ein bisschen basales Labor und so weiter, genau.
Genau, also basales Labor war auch unauffällig. Ich werde es auch nicht zu lange auf die Folter spannen. Ich habe am Anfang oder irgendwann zwischendurch gesagt, das Ganze ging dann los irgendwie mit dem Kindergeburtstag der jüngeren Schwester, als sie anfingen, Beschwerden zu haben. Und dann haben wir mal nachgefragt, was es denn mit diesem Kindergeburtstag auf sich hatte, nachdem wir den MRT-Befund hatten. Und die waren Trampolinspringen auf diesem Kindergeburtstag. Eine Frage, die nach 9 Wochen erstmals gestellt wurde. Das MRT zeigte eine Brustwirbelsäulenfraktur im Wirbelkörper 8. Das Mädchen konnte mit 7 Jahren es nicht besser äußern. Sie sagte, sie hat Bauchschmerzen, sie hat Oberbauchschmerzen. Und es haben sich alle sofort auf eben den Bauch gestürzt. Kein Mensch hat einen Wirbelsäulenklopfschmerz bei diesem Mädchen versucht auszuüben. Und diese gebückte Körperhaltung ist einzig und allein auf vermeintlich funktionelles plus vielleicht organische epigastrische Beschwerden gekommen. Ich habe an diesem Fall krass viel gelernt daraus. Ich habe die Diagnose nicht gestellt, aber ich habe mega viel gelernt daraus, dass man eben so etwas nicht außer Acht lassen darf. Und das kam bei uns allen irgendwo nicht. Wir haben an alle möglichen Absurditäten auch irgendwie mitgedacht. Aber die Frage, wie ging's los? Was war denn da eigentlich in dem Moment? Und was ist off the record oder der Blick über den Tellerrand, wie wir das irgendwie so häufig sehen?
Heute der Blick über den Tellerrand.
Danke, das war nicht abgesprochen. Ja, also ich war mega beeindruckt und ich habe an dem Fall vor allen Dingen das gelernt, fragt genau nach, seit wann sind die Beschwerden da und versucht ein bisschen auch vielleicht einmal ums Eck zu denken. Das Mädchen läuft seit 9 Wochen mit einer Wirbelsäulenfraktur herum und sie ist bei zig Ärzten gewesen und wir haben es alle nicht gesehen.
Ja, das ist wirklich spannend. Wobei, als du gesagt hast, das Kind hat ein MRT bekommen, da hätte ich ja gesagt, warum hat das denn nicht vorher ein Sono-Abdomen bekommen? Und das Witzige wäre dann ja gewesen, da hätte man es immer noch nicht rausgefunden, wahrscheinlich. Insofern war
wahrscheinlich, vielleicht hat es sogar ein Sono gehabt.
In dem Fall war Vitamin B sogar gut für das Kind wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, ein MRT-Abdomen bei chronischen Bauchschmerzen gehört nicht in das klassische Workup. Also da muss dann noch irgendwas anderes dazwischen gewesen sein. Aber was gut ist, und ich meine, jetzt hast du uns ja sozusagen, wir sind ja vom Video, dann gab es ein MRT, also all die Bausteine, die man zwischendurch hat, gab es ja jetzt nicht. Die machen es einem natürlich auch ein bisschen schwerer wieder. Aber was ich immer mache, vor allem bei Bauchschmerzen oder bei, wenn auch immer man mit Kindern spricht, die man noch nicht kennt und die einem ersten Mal neue Symptome zeigen, ich sage immer, zeig mir mal mit einem Finger, wo es dir am allermeisten wehtut. Kann natürlich sein, dass dieses Kind dann auch nicht auf den Rücken gezeigt hätte, aber gerade bei Bauchschmerzen ist das entscheidend, weil da sieht man ja auch, ne, viele Kleine zeigen immer auf den Bauchnabel, selbst wenn die eine Otitis media oder so haben. Das ist auch, muss man auch wissen. Aber das hätte natürlich vielleicht auch noch geholfen.
Yo und No. Daumen hoch, Daumen runter.
Armin, wofür kriegt man von dir den Daumen runter gezeigt?
Daumen runter gezeigt bekommt man von mir, wenn man schlechte Laune verbreitet durch negative Vibes.
Georgia?
Jetzt gerade liegt die Weihnachtszeit hinter uns, komplett überfüllte Straßen, Weihnachtsmärkte, Parkhäuser.
Gordon?
Wenn man nicht erstmal vom Positiven ausgeht, sondern immer gleich das Schlechteste unterstellt.
Kai?
von mir, wenn man anderen erklärt, was sie falsch gemacht haben, bevor man sie was dazu gefragt hat, vielleicht warum das in dem Moment doch richtig hätte sein können oder wie man auf die Idee kam. Und Armin, wofür kriegt man von dir den Daumen hoch gezeigt?
Für die Liebe zum Detail in der Versorgung von Kindern.
Georgia?
Für interdisziplinäres sich auf Augenhöhe begegnen und miteinander sprechen.
Gordon?
Für Kollegialität, für füreinander einstehen und auch mal Dienste übernehmen.
Knaller. Hi. Von mir dafür, dass man mit jedem in der richtigen Sprache spricht oder probiert zumindest die Sprache zu sprechen. Und damit meine ich jetzt nicht die Sprache, sondern die Sprechart und den Ton und so weiter. Und vielleicht auch mal eine Mutter oder ein Vater umarmt, wenn das indiziert ist, aber idealerweise auf keinen Fall umarmt, wenn das nicht passt und so weiter.
Ich stelle euch jetzt mal einen Fall vor, der ist ganz spannend. Und zwar ist es Frieda. Ich nenne sie mal Frieda. Sie ist 2,5 Jahre und Frieda war bis dato gesund. Sie hat seit einigen Tagen einen fieberhaften Infekt und jetzt seit dem Vortag dazu kommend Übelkeit, Erbrechen und Diarrhöen. Und sie wird mit Notarzt in der Notaufnahme vorgestellt, denn sie hatte wechselnde Vigilanz und wird übergeben mit den Worten, dieses Kind hat eine schwere Exsikkose bei einem Magen-Darm-Infekt. So, erste Quizfrage, was interessiert euch jetzt und was ist in den nächsten 10 Minuten als erstes zu erledigen?
It's quiz time, baby.
Armin.
Ich bin ja Notfallmediziner und ich würde mich knallhart an den ABCDE-Schema halten. A, ist der Atemweg frei? Wahrscheinlich ja, das war ja nicht ein Problem. Beim B würde ich nach der Sättigung schauen, auch mal auskultieren die Lunge. Beim C, da würde mich, gerade wenn jemand sagt, das Kind ist exsikotisch, sagt man das so? nach der Rekap, exikiert, genau. Beim C würde ich dann nach der Rekap-Zeit schauen. Ich würde auch mal die Pulse tasten, das Kind mal anfassen, Blutdruck messen, wenn es geht. Beim D würde ich dann schauen, ist das Bewusstsein eingetrübt oder nicht. Und beim E dann eben die Anamnese erweitern, ähnlich wie du, Kai, es beim ersten Fall auch schon sehr ausführlich beschrieben hast.
Georgia?
Bisschen anamnestisch noch etwas erfragen, bei E weiter einsteigend, seit wann und wie, wie das Trinkverhalten ist, was für einen klinischen Eindruck macht das Mädchen eigentlich auf mich, wenn ich das anschaue, hat es irgendwie sogar in der Untersuchung stehende Hautfalten oder nicht, hat es halonierte Augen, sind die Schleimhäute feucht, also mir so einen klinischen Überblick verschaffen, ich dann wahrscheinlich irgendwann, wenn das Kind so schwer krank übergeben wurde und die Diagnose mir quasi präsentiert wird, diese einmal kritisch einmal überdenken würde, ob das passt oder nicht passt und mir dann eine BGA liefern lassen würde, um zu sehen, wo ich denn da stehe.
Ich würde noch zwei Sachen machen. Und zwar einmal würde ich mich ganz schnell probieren zu fragen, wie krank ist dieses Kind? Also 10 heißt, ich muss sofort auf die Intensivstation und alle anrufen, die ich kenne, damit die mir helfen. Und 0 heißt, eine Frechheit, dass die überhaupt gekommen sind. Und wo befinden wir uns dazwischen? Und da kann man ja gibt es alle diese Sachen, die Armin gerade richtigerweise gesagt hat, die wiederhole ich jetzt nicht, die Vitalparameter vor allem und das Bewusstsein ist auch noch ganz entscheidend, ne? Wie reagibel ist das Kind? Und dann würde ich mich auf etwas verlassen, was einfach ganz wichtig ist, wo wir eben schon drüber gesprochen haben.
Mein Bauchgefühl.
Wie ist denn dein Bauchgefühl bei dem Kind? Brauchst noch ein paar mehr Informationen, ne? Bisher ist
genau, also das Bauchgefühl basiert ja viel auf Sachen, die ich manchmal gar nicht richtig verbalisieren würde oder könnte. Aber wenn du noch mehr Informationen hast.
Ich schulde ja Armin erstmal seine Abfrage nach ABCD oder man kann auch das pädiatrische Beurteilungsdreieck hier als Quick-Look-Tool zur Anwendung bringen. Und da wäre es so Atmung, Atemweg ist frei, Atmung ist tachypneisch, aber suffizient, Sättigung ist 93 unter Raumluft. C, das Kind hat eine Rekap-Zeit, also ist blass, es hat eine Rekap-Zeit von 4 Sekunden. Pulse tasten, hat Armin gesagt, du spürst einen schnellen Puls. meinetwegen auch das EKG angeklebt, sehr schnell gemacht. Da sieht man eine Herzfrequenz von 220. Und Temperatur wird gemessen, 40 Grad Fieber, hatte auch schon vorher Paracetamolsaft von den Eltern bekommen. Und Georgia, du wolltest anamnestisch noch ein bisschen mehr wissen. Die letzten 3 bis 4 Wochen vor diesem Ereignis waren doch gesundheitlich bei dem Kind recht turbulent. Das hatte erst einen fieberhaften Infekt, unklarer Ursache für mehrere Tage, dann wurde es ein bisschen besser, dann ging es wieder los und dann zeigte sich eine eitrige Tonsillitis, dann hat das Kind ein Cephalosporin bekommen als Antibiotikum, dann besserte sich das wieder und dann gab es irgendwie so einen Intervall von 3-4 Tagen, wo es dem Kind gut ging und jetzt kam es zu dieser aktuellen Episode. Und die begann nach genauerem Nachfragen nicht mit Fieber, sondern mit kurzzeitigen Wesensveränderungen des Kindes. So beschreibt es die Mama. Die war irgendwie ein bisschen komisch, also das Kind, nicht die Mama. Und hat mir nicht spielen wollen, war lethargisch. Und dann irgendwie ein paar Stunden später schien alles wieder in Ordnung zu sein.
Gibt es sonstige Vorerkrankungen, Medikamente und so weiter? Also war es ein bis dato gesundes Kind und auf einmal hat das jetzt begonnen, diese mehreren Infekte, die du aufgezählt hast?
Genau. Ein quietschfideles, völlig gesundes Kind.
Ist das Kind geimpft?
Die Mutter, die dabei war, das Kind ist geimpft nach STIKO und die Mutter, die dabei war, hat ein Video gezeigt, wie das Kind am Tag zuvor noch mit einem Prinzessinnenkleid durchs Wohnzimmer gehüpft ist.
Der Anästhesist würde jetzt fragen, gibt es Allergien? Wann hat es zuletzt gegessen? Ist der Atemweg schwierig?
Aber was der Anästhesist auch noch fragt in der Prämedikationsambulanz, du weißt ja, eine gute Kinderanästhesie beginnt in der Prämedikationsambulanz, ist eine Familienanamnese, ob es in der Familie noch Erkrankungen gegeben hat in letzter Zeit. Und da muss dann nach etwas nachdenken die Mutter sagen, ja, vor 4 Wochen hatte die Oma des Kindes eine Influenza-A-Infektion, die sogar stationär behandelt werden musste. Okay, also wir haben jetzt eine ganze Menge Informationen bekommen, aber wir haben ja immer noch dieses kritisch kranke Kind vor uns liegen. Was ist eurer Meinung nach die nächste wichtigste Maßnahme?
It's quiz time, baby.
Haben wir die Vitalparameter jetzt schon gehört? Also wir haben gesagt, kritisch krank ist der. Wir müssen ja fragen, hat der eine Sepsis oder nicht? Braucht er sofort eine Schocktherapie? Das ist ja etwas, was man bei jedem Kind, verstanden zu haben, die Neurologie war auffällig, also der Bewusstseinszustand war nicht taco, der Muskeltonus war reduziert und es hat aktuell Fieber, richtig?
Es hat Fieber 40,4 Grad.
Hm. Okay, also es ist
verlängerte Rekap-Zeit, wenn du die testest. Und was fehlt noch? Der Blutdruck. Der Blutdruck war hypoton, irgendwie so 70-45 und die Sättigung war 93% in Raumluft.
Also haben wir jetzt ein Kreislaufproblem, ne? Wenn ich verstanden habe, Tachykardie habe ich verstanden, reduzierter Blutdruck, auffällige Neurologie, dann muss man jetzt bis zum Beweis des Gegenteils erstmal eine Sepsis sehr klar auf dem Schirm haben, also Zugang etablieren, Volumen geben. Wenn man in den Schockraum geht, würde man natürlich parallel auch ein Echo machen, um zu gucken, wie wirft er aus, ist da noch, sozusagen hat er noch andere Probleme. Und erstmal Sepsistherapie machen, ne? Mit Volumen, antibiotischer Therapie und dann den Zustand stabilisieren.
Da gehe ich wohl mit. Also du hast ja wirklich alle Sachen genannt, die kritisch sind, die man behandeln muss. Volumenzugang, ja, Punkt. Muss man nicht wiederholen.
BGA.
Okay, ich mache eine BGA. Die muss ich jetzt mal raussuchen, warte mal.
Da kann ja alles bei kommen. Auf der einen Seite, wenn es Erbrechen hat, kann es ja alkalisch sein, metabolisch. Auf der anderen Seite, wenn es eine Sepsis hat, ist es azidotisch. Und wenn es dann noch hyperventiliert, kann es ja wieder alkalisch sein. Also, boah, das wird bestimmt eine tolle BGA.
Okay, Georgia, was interessiert dich an der BGA? Auf welche Werte achtest du jetzt?
Ich möchte wissen, wie der pH ist, ich möchte Dialyte wissen, ich möchte einen Zucker und ein Laktat. Fangen wir doch damit mal an.
Also der pH ist 7,2, Die Elektrolyte, Natrium ist bei 149 leicht erhöht, Kalium ist im Referenzbereich. Was sagtest du?
Laktat, Base Excess, Zucker?
Laktat ist negativ, also kein erhöhtes Laktat. Glucose ist unauffällig und Base Excess ist minus 8.
Jetzt ist ja die Frage, wie ist das CO2? Also habe ich eine Anionenlücke, Azidose oder habe ich eine...
CO2 ist 55.
Und das ist eine
Millimeter.
Venös abgenommene BGA?
Das ist eine venös abgenommene BGA, genau.
Okay, also leicht erhöht. Leicht erhöht, sozusagen eine gemischte respiratorische und metabolische Azidose.
So, jetzt hast du die BGA, aber du hast natürlich über den Zugang, über den du die BGA abgenommen hast, auch gleich deine 2-Volumen-Boli gegeben. Darunter wird das Kind klarer und man kann wieder mit ihm Kontakt aufnehmen. Es ist wieder kontaktierbar. Mhm. Das Ganze hält eine halbe Stunde an und dann sackt es wieder weg. Und jetzt wird es uns auf unserer Kinderintensivstation angeboten. So.
Pupillen?
Pupillen waren unauffällig, waren seitenleicht isochor. Jetzt ist es bei uns auf der Station. Es hat seinen Zugang, es hat seine Volumentherapie, es hat eine Antipyrese. Was ist das nächste Diagnostikum, was hier von Interesse sein könnte?
Also ein Echo würde man jetzt einmal machen wollen, um zu gucken, ob das wie volumenbeladen ist dieses Kind. Also tue ich ihm Gutes oder Schlechtes, wenn ich ihm noch mehr Volumen gebe. Beim septischen Schock ist es ja nicht unüblich, dass man deutlich mehr Volumen braucht als 2 Boli a 10 bis 20 Milliliter. Auf der anderen Seite, wenn der jetzt da, wenn der vor allem Rechtsherzversagen hat oder da überfüllt ist und das nicht mehr pumpen kann, dann will man da jetzt auch nicht bedenkenlos immer reinschütten. Also das wäre was man schnell ein Point-of-Care-Echo machen kann.
Ja, Herz pumpt gut. Gefäße sind jetzt mittlerweile moderat gefüllt. Also Kreislauf hat sich darunter stabilisiert. Also das C-Problem ist jetzt eigentlich nicht mehr vorhanden.
Mhm. Entzündungszeichen im Blut? CRP, PCT, IL-6?
Kein CRP. PCT, IL-6 kriegen wir jetzt natürlich so schnell nicht. Das ist im Labor und das dauert jetzt ein paar Stunden. Mhm. Und es ist natürlich Freitagnacht, 1.38 Uhr.
Und war das Kind noch neurologisch auffällig an dieser Stelle? Oder nicht mehr?
Ja.
Du hast ja auch gesagt,
das Kind war auffallend schläfrig.
Mhm. Okay, dann würde ich, glaube ich, eine Liquorpunktion initiieren.
Vorher, Bildgebung vorher oder nicht? Nee, wir haben Fieber, dann geht's ja eigentlich.
Und es ist ja kritisch krank. Ich glaube, dann darf man das auch
absolut
umgehen.
Genau. Auch sonst, also das ist nicht nötig, dass man immer eine Bildgebung braucht, bevor man, oder einen Augenarzt oder sowas. Die Bildgebung wird natürlich relevanter, je weniger ich an Fieber denke und je mehr ich an zentrale Druckprozesse denke und so weiter. Aber hier, wenn alles nach Fieber und Meningitis stinkt, dann gehört die LP natürlich zeitnah dazu. Und behandelt wird ja dann weiter trotzdem die Sepsis, weil die Meningitis ja am Ende auch eine Form der Sepsis, also der systemischen Erkrankung ist, mit all den Sachen, die wir gesagt haben, Antibiose, Volumen und so weiter.
Also, wir haben den gleichen Gedanken gehabt wie ihr. Und zwar wollten wir jetzt hier eine Lumbalpunktion machen. Und dann, weil wir so schon auf der Intensivstation waren, alles schon vorbereitet war, war dann der Plan, die Antibiose nach der Lumbalpunktion zu starten. Dann zusätzlich noch Aciclovir. Und wir haben die LP gemacht und haben, das ging problemlos, Urinstatus und Blutkultur und sowas. Die Klassiker haben alle abgenommen. Genau. Das dauert jetzt aber natürlich ein bisschen, bis wir da die Ergebnisse bekommen.
Also, ist der Liquor klar?
Der Liquor war klar.
Okay. Wenn man möchte, könnte man bei uns im zweiten Stock, das kostet nichts und geht relativ schnell und auch easy, selbst wenn man es noch nicht 1000 Mal gemacht hat, den Liquor einfach kurz selber mikroskopieren. Muss man nur einen Tropfen auf diese Rosenthal-Kammer machen und dann sieht man sehr schnell, sind da viele Kreise, dann sind da viele Zellen oder sind da null Kreise, man möchte null am besten. Und dann kann man sogar auch erkennen, ob es eher Erythrozyten sind oder Granulozyten und dann hat man sofort die Frage beantwortet. Das geht natürlich nur gut, wenn der Liquor klar ist, wobei man sogar Oldschool, ich habe noch Oldschool gelernt, mit Eisessig kann man die Erythrozyten zum Platzen bringen und dann sollten nur noch die Granulozyten übrig bleiben. Also da gäbe es auch eine Möglichkeit, dass man, bevor das ins Labor gegangen ist und so, schon weitergekommen ist.
Makroskopisch ist der Liquor klar und völlig unauffällig. Und jetzt aggraviert sich aber die Neurologie. Das Kind ist mittlerweile nicht mehr erweckbar. Was geht einem jetzt durch den Kopf?
Ja, Vitalfunktionen sichern. Wenn du sagst, dass es nicht mehr erweckbar ist, würde ich an dieser Stelle eine Narkose induzieren, Atemwege sichern und weiterhin Kreislauf stabilisieren, möglicherweise einen arteriellen und zentralvenösen Zugang legen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass an dieser Stelle auch Katecholamine bald ins Spiel kommen. Und du hast ja schon gesagt, ihr habt eine antivirale und antibiotische Therapie angefangen. Genau, ich würde überprüfen, ob die Dosierung stimmt und auch genauso weitermachen.
Wenn das alles, was alles wichtig und richtig ist, was Armin erzählt hat, vonstatten ging, würde mich dann doch irgendwann die Bildgebung auch reizen und ein CMRT würde ich an der Stelle in Erwägung ziehen. Wenn das auch in Wuppertal im zweiten Stockwerk zu schnell geht, dann vielleicht auch das dort. Ansonsten dann vielleicht auch jemanden losschicken und die Anamnese vielleicht nochmal ein bisschen versuchen, parallel zu den stabilisierenden Maßnahmen nochmal zu vervollständigen. Nicht, dass irgendwelche absurden Dinge dann jetzt im Endeffekt rauskommen.
Aber ganz kurz nochmal systematisch. Zucker hatten wir den schon?
Ja, war gut.
Der war unauffällig.
Und Elektrolytstörung habe ich jetzt nur so ein leicht erhöhtes Natrium, das würde passen zu einer Dehydratation, aber jetzt nichts Ausgeprägtes, was man sagen würde, Kalium ist besonders hoch oder, ne? Okay. Ein Ammoniak inzwischen, also Harnstoffzyklusdefekte, Stoffwechsel und sowas alles, das gibt's ja auch mal und kann sich ja auch so zeigen mit Lethargie, Somnolenz und so weiter. Gibt es da Hinweise? Also zum Beispiel ist die Atmung auffällig? Hat das Kind Leberhautzeichen oder sowas? Haben wir einen Schall und haben irgendwie Informationen zur Lebertextur und sowas bekommen?
Wir haben erstmal keine auffälligen weiteren Pathologien gesehen. Wir haben nur diese neurologische Pathologie im Vordergrund in der rasanten Verschlechterung beobachtet, sodass wir schon auch bei Georgia waren und eine Bildgebung haben wollten. Nun ist es leider so, dass wir zwar einen Zugriff auf ein MRT haben, 24/7, aber das hat eine unheimlich lange Vorlaufzeit. Und ich sagte ja gerade 1.38 Uhr. Und wir hatten Sorge, dass wir dort einen intrakraniellen Prozess übersehen, den wir uns jetzt von der Genese her noch nicht erklären konnten. Aber wir haben gesagt, wir gehen jetzt ins CT und machen erstmal eine CT-Aufnahme.
Ja gut, man kann ja auch Fieber und sowas haben und parallel was anderes sozusagen. Also dass der fieberhafte Infekt vielleicht der Holzweg ist sozusagen, den das Kind zwar vordergründig hat, aber nicht der Grund für das Hauptproblem des Kindes ist.
Wenn das jetzt ein banaler gastroenterologischer Infekt wäre, ohne Holzweg, würden wir wahrscheinlich jetzt an dieser Stelle nicht über dieses Kind sprechen. So, okay, also wir machen das CT. Tatsächlich haben wir noch keinen Atemweg gesichert, also es hatte noch Schutzreflexe und die Atmung war noch suffizient und wir haben jetzt gesagt, wir wollen jetzt erstmal gucken, was da los ist, bevor wir das Kind irgendwie instrumentieren. Und ich lese euch jetzt mal den CT-Befund vor, den wir von unserem Kinderradiologen unmittelbar danach via Telefon bekommen haben. Ausgeprägte dichte Minderung im Thalamus beidseits, bifrontal, linksparietal im Marklager mit Beteiligung des Cortex sowie der kleinen Hirnhemisphären und des Hirnstamms. Keine intrakranielle Blutung, Raumforderung oder generalisiertes Hirnödem. Das Kind war mittlerweile komatös und jetzt wurde es schutzintubiert und mit ZVK und arterieller Kanüle versorgt.
Klingt dramatisch.
Du hast uns diese Influenza-Geschichte da irgendwie aufgetischt, aber das wird damit ja nichts mehr zu tun haben, oder?
Na gut, es gibt natürlich auch so Enzephalitis, parainfektiöse Enzephalitis. Dass die sich jetzt mit so extremem Verfall und Koma manifestieren, ist jetzt, glaube ich, nicht der Klassiker. Aber es gibt natürlich auch so Autoimmunenzephalitiden und so, die schon extrem kranke Kinder machen können. Aber eigentlich meistens nicht mit Fieber. Also
wir haben das Kind durch die Nacht gebracht mit eben Volumentherapie, mit antibiotischer Therapie. Und jetzt am nächsten Morgen kommen auch so ein paar weitere Informationen aus dem Labor reingeflattert. Zum Beispiel der Liquorbefund. Und wir haben ein Liquoreiweiß von 51,1 Milligramm pro Deziliter. Referenz ist bis 45, also moderat erhöht. Wir haben 2 Leukozyten im Urin, im Liquor. Und ansonsten sehen wir einen unauffälligen Liquorbefund. Die Glucose war leicht erhöht bei 116 und das Laktat war negativ.
Die bakterielle Meningitis zum Beispiel, wer ist damit in aller Regel raus, wenn das so kein crazy Fall eines komischen Liquorbefunds oder sowas ist. Ich habe aber nochmal die Frage, gab es jetzt Zeichen von Druck oder nicht im also Hirndruck?
Nein, es war ganz klar keine Hirndruckzeichen.
Hattet ihr ein Drogenscreening gemacht?
Das hatten wir abgenommen, aber es kann ich ja vorausschicken, es blieb unauffällig und wir hatten auch anamnestisch keinen Hinweis auf irgendeine Form der Intoxikation. Mhm. Interessiert uns jetzt noch eine weitere Bildgebung, also dieses MRT, das wir jetzt gestern nicht bekommen haben, machen wir das heute noch?
Ja, klar, wenn wir nicht wissen.
Haben wir uns auch für entschieden, genau. Und der MRT-Befund korreliert nicht nur mit dem Befund, den ich aus dem CT euch schon vorgetragen habe, sondern wir sehen da auch noch eine weitere Aggravierung. Und ich lese mal eben vor. Symmetrische Signalveränderung in Pons, Kleinhirn, Thalamie, Nucleolentiformis sowie auch hochfrontale und parietale Signalveränderung im Marklager. Zusätzlich bestehen Zeichen einer Hämorrhagie, besonders in den Thalamie sowie den Pons, jedoch auch kortikal und den überwiegenden Anteilen der hochfrontal abgrenzbaren Läsionen. Zusätzlich ödematöser Aspekt mit verstrichenem 4. Ventrikel und Erweiterung des 3. Ventrikels und den Seitenventrikel. Keine Einklemmungszeichen und dann noch ein paar Nebenbefunde, die jetzt hier nicht von Wichtigkeit sind. Dieses Krankheitsbild war letztendlich, und ich sehe, wir sozusagen aus der Klinik heraus beißen uns die Zähne aus, war eine radiologische Diagnose. Der Kinderradiologe hatte sich schon nach dem CT relativ festgelegt und nach dem MRT stand die Diagnose einer nekrotisierenden Enzephalitis, die auf dem Boden einer Influenza-A-Infektion ein extrem seltenes Krankheitsbild ist. Georgia ärgert sich. Und eigentlich auch nur auf dem Boden von einem prädisponierenden genetischen Defekt in dieser Ausprägung vorkommt.
Und wahrscheinlich keine Kausale, sondern alle nur die Therapie nach sich. Also man denkt sich ja, Mist, wieso kommt man nicht doch irgendwie früher darauf? Aber es hätte wahrscheinlich am Management nicht viel verändert, oder?
Da läuft man nur hinterher. Also das ist tatsächlich so, dass durch diesen Zytokinsturm, durch diese Influenza-Infektion Nervenzellen en masse zeitgleich zugrunde gehen. Und was wir versucht haben, sind Behandlungen mit hochdosiert Prednisolon, mit Immunglobulin und das hat keinen Infekt gehabt. Parallel dazu ist ins Leberversagen gerutscht, also innerhalb von Stunden. Wir haben in der Blutabnahme am Morgen schon Transaminasen im Tausenderbereich gesehen. Die Gerinnung ist eingebrochen und während ich das MRT betreut habe, konnte ich sehen, wie das Herz zunehmend in die Insuffizienz gerutscht ist. Ich habe es mit einer 150er Frequenz habe ich das übernommen und innerhalb von 10 Minuten ist die Frequenz auf über 200 angestiegen und der Blutdruck war nicht mehr messbar. Im anschließenden Echo hat man de facto keine suffiziente Pumpfunktion mehr gesehen. Das Kind ist Freitagnacht eingeliefert worden. Donnerstag am Tag zuvor ist es noch mit seinem Kleidchen durch die Wohnung gehopst. Und Samstag war für uns klar, dass dieses Kind diese Erkrankung nicht überleben wird. Und das ist jetzt genau der Punkt. Das war mein Dienst und ich hatte diese Eltern eines sonst völlig gesunden Kindes. Was mache ich jetzt mit denen?
Du hast jetzt dieses Wissen schon und die Diagnose und musst es ihnen sagen oder du überlegst dir, wo es noch unklar ist, was sage ich ihnen jetzt schon? Also was ist die Frage, die wir uns jetzt aktuell erstmal stellen?
Stellt euch selber die Frage. Also wir haben dieses Wissen, dass die Erkrankung mit einer infausten Prognose einhergehen und dass wir jetzt im MRT schon einen unglaublich ausgeprägten neurologischen Defekt sehen, sodass dieses Kind, wenn es denn überlebt, mit schwersten neurologischen bleibenden Schäden aus dieser Sache rausgeht. Plus wir haben das Leberversagen und wir haben im Prinzip ein funktionelles Herzversagen. Also das Kind hatte jetzt schon Milrinon und Adrenol in Dauerinfusion. Und damit haben wir dann gerade so eine 70er Mitteldruck aufrechterhalten können.
Gab es denn im Team einen Konsens, was das Therapieziel ist?
Ja, also wir haben bei so einem Krankheitsbild, das knobelt man natürlich nicht untereinander aus. Ne? Wir hatten sozusagen unsere kinderradiologische Expertise und wir sind ganz schräg gegenüber der Medizinischen Hochschule Hannover und wir haben natürlich dort mit der kardiologischen Intensivstation Kontakt aufgenommen, mit den dortigen Neuropädiatern, mit den Neuroradiologen, mit den Neurochirurgen. Also wir haben sozusagen alle an einen Tisch geholt und haben um deren Einschätzung gebeten und es war eigentlich unisono, dass niemand für dieses Kind eine Therapieoption hat.
Okay, aber dann habt ihr ja sehr gute Arbeit gemacht, finde ich. Ihr habt alle ins Boot geholt, ihr habt alles für das Kind rausgeholt und dann ist es ja jetzt auch klar, was man als nächstes machen muss, auch wenn es brutal ist und ich, Respekt für denjenigen, der es gemacht hat. Also warst du es, Gordon, der dann das Gespräch führen musste?
Ja, wir hatten mehrere Gespräche geführt natürlich und am Abend vorher, als wir die CT-Diagnose hatten, hatte meine Vorgängerin schon angedeutet, dass es sich hier um ein schweres Krankheitsbild handelt. Und als ich dann aber am nächsten Tag mit den Eltern gesprochen habe und ich das Gespräch sozusagen eröffnet habe mit so einer offenen Frage, was sie glauben, wie es ihrer Tochter geht und wie es ihnen geht und wie sie das einschätzen, war für mich relativ schnell klar, dass sie das überhaupt nicht im Ansatz verstanden hatten, was da gerade vorgeht. Und worauf ich jetzt hinaus möchte, ist Übermittlung schlechter Nachrichten. Habt ihr ein Konzept?
Ich habe ein Konzept zu dem Konkreten, sozusagen, wie ich es tue. Gibt's ja das P-Spikes-Schema, an das ich mich tatsächlich, dass ich mir auch immer noch mal, auch wenn ich glaube, ich kenne es gut, gucke ich es mir trotzdem noch einmal vorher an. Und das ist aus meiner Sicht Gold wert. Wir hatten wirklich gigantisch, man hat ja so den ein oder anderen Unterricht in der Uni, an den man sich mal erinnert. Und wir hatten einen wirklich gigantischen, inzwischen ist er Psychiater. Und der hat eben dann das mit uns auch gespielt, so wie man sich das so vorstellt, der coole, charismatische Trainer oder Dozent. Und der hat dann wirklich, dem musste man dann sagen, dass seine Frau gerade gestorben ist. Und der ist dann völlig ausgerastet vor 40 Studenten, so wie das halt ist, also beeindruckend. Und dann mit und ohne diesem Schema. Und das ist wirklich was völlig anderes. Also P ist ja Präparation. Dazu gehört für mich, dass ich mir das P-Spikes-Schema angucke. Wir können es auch verlinken. Dass ich mich mental frage, was ist die schlimmste Situation, auf die ich mich jetzt gefasst machen werden müsste und so weiter. Dazu gehört auch, dass ich mein Telefon abgebe zum Beispiel, ja, und auf stumm mache, dass ich sicher nicht gestört werde da drin. Dass ich mich frage, muss man noch auf jemanden warten, der dazukommt, Angehörige oder so. Nehme ich vielleicht noch eine Krankenschwester mit oder so? Nehme ich Taschentücher mit und so Banalitäten, die dann vielleicht helfen können. Es ist das Setting, dass ich mich frage, wo gehört das hin? Küche oder keine Ahnung, also auch sicher nicht im Stehen, ne, dass wir alle sitzen können, auch auf einem bequemen Stuhl und so weiter. Dann kommt wieder P, Spikes, ist Perception oder Preparation, also was erwartet mich da sozusagen, ne? Also was weiß der schon? Ist ja was völlig anderes, wenn jemand zum Beispiel schon eine Tumorerkrankung hat und jetzt hat er nochmal ein Rezidiv oder so, dann kennt der schon die Diagnose und so. In diesem Fall ist das ja eine Diagnose, die vielen Medizinern nicht bekannt ist. Das heißt, das wird er gar nicht verstehen, ne? Überhaupt, wie ist der soziokulturell aufgestellt, intellektuell und so weiter und so weiter. I ist die Einladung oder Information, also wie viel möchten Sie wissen, ist ja die Frage. Das ist jetzt bei dir, geht es ja um was Akutes, da hat man es anders, ne? Da musst du jetzt sagen, hier, du musst jetzt schnell was begreifen, wir müssen vielleicht noch was entscheiden. Wenn das was Langes ist, dann muss man sich ja fragen, was gehört alles in dieses Erstgespräch rein. K steht für Knowledge, also was weiß der schon, ne? Ist der selber Arzt oder Ärztin, dann würde ich natürlich ganz anders mit dem sprechen, als wenn das jemand ist, der davon gar nichts versteht, und welche Inhalte möchte ich da eigentlich sozusagen reinbringen. Und E ist Empathie oder Emotion, und da geht es eben darum, dass man vor allem auch das zulässt. Jetzt könnte man noch viel länger darüber sprechen, aber jeder, der es nicht kennt, kann sich da auf jeden Fall mal wir verlinken das mal in die Shownotes und ihr bestimmt auch. Das hilft mir sehr, um mit Struktur damit umzugehen.
Am Ende vielleicht das Gespräch nochmal zusammenfassen?
Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man auch am Ende dann so zusammenfasst, so, wir haben jetzt gerade besprochen, dass das und das vorgefallen ist und dass wir jetzt das und das machen und jetzt gehen wir zum Patienten gemeinsam hin oder irgendwie muss man abschließen dann auch. Ich persönlich mach das 100% so wie du, Kai, du hast es super toll erklärt und ich liebe dieses Schema. Ich finde, da ist man richtig Arzt, ne? Da ist man wirklich Mensch und nicht dieser CRP-Behandler oder so, sondern das ist wirklich ein sehr emotionaler und tiefer Moment und ich liebe das, auch wenn es meistens keine guten Umstände sind. Was ich noch vor dem letzten S einfüge, ist manchmal, haben Sie noch Fragen? Weil ich mit dem Schluss, also mit der Summary, auch wirklich das Gespräch beenden möchte und dann nicht noch eine Tür öffnen möchte für, ach so, aber wie war das denn nochmal mit dem und dem? Und, ne, das möchte ich nicht. Ich möchte das Gespräch an der Stelle dann auch beenden. Also das ist noch so ein Ding, was ich so für mich persönlich rausgefunden habe, was ich wichtig finde.
Also ich kann berichten, das funktioniert sehr gut. Ja, also es war genau so, dieses Gespräch ist genau so abgelaufen und es ist natürlich eine totale Katastrophe gewesen. Und ich muss auch ehrlich sagen, mich hat das wie eigentlich noch nie zuvor in meinem Leben wirklich ans Limit gebracht. Ja, also es hätte wirklich nicht viel gefehlt und ich hätte da auch der Mutter heulend im Arm gelegen, weil es im Leben nichts Schlimmeres gibt, als das eigene Kind zu Grabe tragen zu müssen. Und ohne Vorwarnung, ja, von heute auf morgen und wirklich buchstäblich von heute auf morgen. Also dieses Kind hat dann noch 2 Tage gelebt und ist dann über die Hirntoddiagnostik dann in die Therapiebeendigung gegangen. Und wir haben dann von der Familie am Ende gespiegelt bekommen, dass bei aller Dramatik und bei allen Emotionen sie sich gesehen und sie sich abgeholt gefühlt haben. Und das betrifft eben das ganze Team, was ich auch im Vorfeld zur Pflege sagte. Ne? Also die Pflege, die hatte einen so unglaublich großen Anteil an dieser Situation. Haben die Eltern und die Angehörigen, war natürlich dann die ganze Familie dann vor Ort, so gut betreut und so gut abgeholt und Ausnahmeregelungen möglich gemacht. Und das war wirklich ein ganz, ganz toller Teammoment in dem Sinne. Ja, ihr versteht das richtig, glaube ich, wie ich das meine.
Mhm. Habt ihr ein Debriefing gemacht?
Noch nicht, das ist wirklich ganz, ganz aktuell gewesen.
Okay. Das finde ich auch immer enorm wichtig. Ich weiß, wir sind uns da sicherlich alle 4 einig. Das ist ganz, ganz furchtbar horrormäßig für die Familie. Und ich finde, du hast das sehr, sehr gut darüber gebracht, wie sehr es einen selbst auch bewegt in dem Moment. Dich nimmst mir nicht falsch, alten Hasen, aber da wird immer noch die Praktikantin oder die junge Krankenschwester mit dabei sein oder der junge Krankenpfleger. Das macht was mit den Leuten und die muss man auch da an der Stelle abholen.
Mhm. Übrigens, ich nehme auch immer noch jemanden mit in das Gespräch. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber erstens, weil ich so einen Zeugen, sage ich mal, haben möchte und zweitens, um noch jemanden dann auch zu bitten, das Gespräch nochmal zu reflektieren, ne, ob das alles verständlich war und das ist mir ganz wichtig. Was nicht, macht ihr das auch so?
Das haben wir so gemacht, dass also die Kollegin der Pflege war mit dabei, aber das ist ja Setting-Wochenende. Das heißt, ich kriege jetzt nicht so ohne weiteres unsere Psychologin. Die
betreuende Schwester zum Beispiel.
Ja, genau, die war mit dabei. Aber im Nachgang haben wir dann natürlich, nachdem wir auch ein bisschen dann Zeit hatten zum Organisieren, haben wir dann Seelsorge mit dazu geholt, Psychologe mit dazu geholt und haben dann wirklich multiprofessionell diese Familie betreut. Und eine Sache noch, die haben natürlich gemerkt, dass ich auch am Kämpfen war. Und das ist nicht als nicht professionell interpretiert worden, sondern eben als menschlich und das wurde sehr positiv wahrgenommen. Ja, dass es eben nicht so so eine Beiläufigkeit hatte, so ein, ach ja, noch ein totes Kind auf der Intensivstation, abhaken, weiter geht's, nach vorne schauen, sondern dass es wirklich auch erkennbar war, dass das in meinem Leben etwas Großes ist, was da gerade eingenommen wird.
Ehrlich gesagt finde ich, Emotionen zuzulassen in so einem Setting, habe ich bis jetzt noch nie als negativ empfunden. Vor allem, wenn man natürlich das idealerweise jetzt nicht nur der ist, der heult und dann wieder geht, sondern dass man auch schon an der Behandlung beteiligt ist, dann spüren die schon, dass das wichtig ist. Wir hatten einen Fall, wo ein Kind an einer nekrotisierenden Pneumonie und fast gestorben ist und ich wurde dann dazugerufen, ich hatte gar nicht Dienst und kam dann noch sekundär dazu. Das war irgendwie 23.50 Uhr oder so und als ich da reinkam, waren schon irgendwie über 30 Angehörige vor dieser Intensivstation. So viel ist da nie los, auch tagsüber nicht. Da war mir jetzt schon klar, die Stimmung ist da so aufgeladen. Wenn da jetzt das Kind nicht gut rauskommt oder gar nicht rauskommt, dann ist da was los und dann bin ich erstmal zu denen raus. Und als ich das Gespräch mit diesen Eltern geführt habe, weil der wirklich saukrank war, habe ich auf den Boden gekniet und die damit aus sozusagen kommunizierte Demut, dass da der Chefarzt kniet, das passt nicht in jedes Setting, aber in das hat das ziemlich gut gepasst und die waren jetzt vor kurzem wieder da, um sich zu bedanken und die haben eben beschrieben, dass das für die, dass die an dieser Stelle das Gefühl hatten sozusagen, dass ich verstanden habe, wie wichtig das ist, wenngleich uns natürlich auf eine Art immer wichtig ist, dass ein Kind überlebt, aber dass sie an der Stelle so ein bisschen, ja, mit Übersetzer gesagt haben, da hattet ihr uns so. Und das hatte ich, als ich eben gesagt habe, mit den Leuten in ihrer Sprache sprechen oder in der Situation angemessenen Sprache, glaube ich, dass das manchmal einfach der Gamechanger sein kann. Und das ist ja genau, was du gerade auch gesagt hast, wenn du da Emotionen zeigst und das richtig interpretiert wird, dann kann das auch das sein, was für die vielleicht das Wichtige ist, dass die sagen, der hat uns aber auch gefühlt so.
So, und wie kommen wir jetzt aus diesem Stimmungstief wieder raus?
Hier mit diesem Knopf.
Und jetzt Rapid Fire. Die Schnellfragerunde.
Gordon, was begeistert dich an deiner Arbeit?
Oh, das ist Ups and Downs. Das muss ich mal wie komplett.
Okay, warte.
Ein anderes Mindset.
Armin, was begeistert dich an deiner Arbeit?
Dass es so viele engagierte Menschen gibt, sowohl auf der pflegerischen Seite als auch auf der ärztlichen, aber auch, dass unsere Patienten toll sind und irgendwie, dass da viele positive Energie in dem Ganzen steckt.
Gordon, was könnte besser laufen?
Wir müssten schneller und stringenter Maßnahmen umsetzen, um noch attraktiver für die Pflege zu werden.
Georgia, wann wird man als Gastroenterologin nervös?
Bei einem kritisch kranken Kind, was blutig spuckt.
Armin, was könnte die nächste große Errungenschaft sein im Feld der Kinderanästhesie?
Dass Kinder optimal vorbereitet werden für eine Narkose, dass sie entspannt in die Narkose gehen und sicher mit allen Vorfaktoren, die dazu gehören, somatisch und psychologisch.
Und Georgia, worüber hast du das letzte Mal laut gelacht?
Über einen kleinen 4 Jahre alten Patienten, der vor ein paar Tagen da war bei Münzingestion und sich selbst als Sparbüchse bezeichnet hat.
Okay. Armin, möchtest du?
Ja, ich kann gerne machen. Mein Fall schlägt ein bisschen in die Kerbe von Gordons Fall, allerdings weitaus weniger dramatisch. Aber es geht auch viel um Kommunikation. Das erste Zertifizierungspasswort lautet 2026. Ich wiederhole, 2026. Ich bin ja nicht tätig in der Kinderintensivmedizin, ich bin ja auf der Erwachsenenintensivstation und dieser Fall wurde mir auch zugetragen. Gelegentlich passiert es halt mal, dass wir aber auch Kinder behandeln. Und so war es auch an einem Tag im Sommer letzten Jahres, wo ein Anruf vom Pädiater kam, wir haben da einen Patienten. Und alle nur so, Denn, naja, die erwachsenen Krankenpflegenden sagen ja auch zu Recht, ich bin ja nicht umsonst auf einer Erwachsenenintensivstation gelandet, weil ich eben nicht Kinder behandeln möchte. Und das muss man ja schon respektieren. Das heißt, man muss da gut aufpassen, wenn man so einen Patienten annimmt. Kurz zur Ausgangslage. Es ging um einen Patienten, der hatte eine Anorexia nervosa. Er war in einem kritisch-somatischen Zustand, hatte ein grenzwertiges Körpergewicht, das mit der Nahrungsaufnahme hat überhaupt nicht geklappt und der hat immer weiterhin im stationären Verlauf an Gewicht verloren. Und das war nun so weit ausgeprägt, dass es eine richterliche Anordnung gab, dass das Kind ernährt werden muss. Und weil das nicht mehr zu managen war auf der Normalstation, war dann die Anfrage an uns gestellt worden, ob wir das Kind mit auf die Station nehmen können. Ja. Und wir haben schon den Braten gerochen, dass es nicht so ein Schnell-Schnell-Fall sein wird und dass diese Geschichte auch eben sehr aufwühlend sein wird. Ja. Okay, und kurze Frage an euch, vielleicht an dich, Georgia. Welche Informationen wären an dieser Stelle jetzt wichtig?
It's quiz time, baby.
Welche Welches ist das Setting drumherum? Seit wann ist die Geschichte so, wie sie ist? Gibt es irgendwas zur Vorgeschichte? Welche Interaktionen sind da? Wie ist die Sorgerechtssituation geklärt? Das Ganze, die ganzen Soft Facts irgendwie drumherum.
Das Kind ist betreut von der Mutter, also die Mutter war vor Ort, die war einverstanden mit der ganzen Therapie, die war sehr engagiert, sehr gut informiert. Das Kind war nebenbei auch sehr hochintelligent und diese ganze Geschichte ging schon seit ein paar Wochen und es gab ein Trauma in der Vergangenheit, ja, ein psychisches Trauma.
Wie compliant ist das Mädchen?
Es war kein Mädchen, es war ein Junge.
Entschuldigung, Junge.
In compliant in Bezug auf was? Also
auf die anstehenden Maßnahmen. Also, wenn wir jetzt über die entsprechende Ernährungssituation, die wir jetzt zuführen würden, reden.
Genau, ich glaube nicht compliant. Also, es hat das verweigert. Ja, das Kind hat auch klar geäußert, ich möchte sterben. Ja, ich möchte nichts essen und möchte dadurch sterben. Also, mir war an dieser Stelle wichtig, dass wir das Therapieziel klären. Also, ihr müsst nochmal verstehen, dass ich bin Erwachsenenintensivmediziner und soll jetzt ein Kind aufnehmen. Und ich habe keine Ahnung weder von diesem Krankheitsbild, auch wenn ich eure Folge gehört habe vom 15. Juni 2024, an die ich sehr herzlich verweise an dieser Stelle.
Knaller.
Aber genau, das ist genau der Punkt. Ich bin halt Erwachsenenintensivmediziner und muss jetzt ein Kind aufnehmen und ich kenne dieses Krankheitsbild nicht so gut. Und deshalb war mir wichtig, dass wir das Therapieziel an dieser Stelle klären. Was sollen wir eigentlich da erreichen? Ja? Denn klar war, das Kind braucht eine psychiatrische Behandlung, um das so endgültig zu behandeln, aber es ist ja jetzt somatisch gefährdet und deshalb geht es halt eben auf die somatische Station. Und wir haben ja vorhin schon über so Teamkommunikation gesprochen. Deshalb haben wir hier an dieser Stelle Folgendes beschlossen. Wir sind dann als Teamleitung gemeinsam auf die Station gegangen und haben uns diesen Jungen mal angeschaut, um uns selber einen Eindruck zu machen. Und das war insgesamt eine sehr freundliche Atmosphäre, muss man sagen. Das war ruhig alles. Wir haben uns einen Eindruck verschafft und ihm auch ganz klipp und klar gesagt, dass wenn wir ihn jetzt auf Intensivstation nehmen, dass wir ihn auch ernähren werden. Wir haben auch dann das Setting drumherum organisiert, dass es ein Einzelzimmer gab natürlich, dass die Mutter da auch schlafen konnte und das war uns alles wichtig.
Habt ihr ihn enteral oder parenteral ernährt?
Wir haben ihn enteral ernährt, initial und das war auch unser primäres Ziel, dass wir das so machen. Er hatte auch, als wir in das Zimmer gekommen sind, auf Normalstation eine Magensonde, aber er muss damit gefummelt haben und das abgelassen haben, wir wissen es nicht genau, aber jedenfalls hat er kein Gewicht zugenommen. Ne? Das ist ja dann so, das sind ja die knallharten Fakten, nimmt dazu oder eben nicht. Mhm. Und jetzt stellt sich natürlich immer so ein Spannungsfeld auf für uns. Und zwar sind drei Bedingungen wichtig, bevor wir das Kind aufnehmen. Erstens, wir brauchen einen ganz konkreten Therapieplan. Zweitens, wir brauchen 24/7 einen Ansprechpartner. Und drittens, und das war jetzt, glaube ich, die Besonderheit bei diesem Fall, wir brauchen unbedingt eine psychologische Begleitung auch fürs Team. Ne? Weil das wird sicherlich auffühlend sein. Wir haben alles das so geklärt. Das gab jemanden, den wir als Ansprechpartner hatten. Das Ziel war ganz klar definiert, wir brauchen einen Gewicht, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, aber wir mussten ungefähr 5 Kilo zunehmen, war es ist meine Erinnerung gewesen. Und im Großen und Ganzen fing das auch sehr gut an mit ihm. Wir konnten über die Magensonde dann tatsächlich die Kalorien ihm zuführen und steigern. Aber dann kippte irgendwie die Stimmung und er wollte das nicht mehr. Und er hat dann wieder so angefangen zu spielen, zu manipulieren und das Gewicht stagnierte über 1-2 Wochen. Was würdet ihr jetzt an dieser Stelle mit diesem Kind machen?
It's quiz time, baby.
Gordon, der du aus der Erwachsenenmedizin auch mal ursprünglich gekommen bist, was würdest du jetzt an diesem Punkt tun mit dem Kind?
Das ist ganz schön knifflig, ne? Wie lange war das Kind jetzt schon bei euch auf Station?
So 2 Wochen ungefähr.
2 Wochen und Gewicht stagniert.
Genau.
Und dabei psychologisch betreut, begleitet?
Ja, die Mutter war immer anwesend vor Ort, der Psychiater war ansprechbar, der Pädiater war jeden Tag zur Visite da, vielleicht war er mal 1 oder 2 Tage nicht da, aber dann war er immer wieder anrufbar, also er war verfügbar.
Naja, also
mit unseren Worten zu sagen, wir hatten immer einen Joker, wenn wir ihn wirklich gebraucht haben.
Also somatisch ist da die Therapie, die wir ihm anbieten können, indem wir ihn ernähren. Und ich würde jetzt tatsächlich den Fokus eher auf die Steigerung der Compliance oder vielleicht Änderung seines Mindsets legen. Und dann würde ich tatsächlich eher die Kollegen der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Vordergrund sehen.
Also das hat nicht funktioniert, ist ja auch bei uns gelandet. Alle Strategien haben nicht bis hierhin funktioniert. Ja? Kai, was denn geht dir durch den Kopf? Du hast gerade genickt.
Also ich glaube, du beschreibst uns ja jetzt auch wieder nicht ohne Grund einen besonders schweren Fall. Und ich glaube, was jeder sozusagen erstmal, was völlig okay ist, dass man bei schweren Fällen, ich sage im Quiz dir jetzt trotzdem eine Antwort, aber dass man das nicht selber beantworten muss. So. Und ich finde auch, ne, wenn ständig die Leute sagen, jetzt habe ich bald Facharztprüfung, da muss ich erstmal wochenlang für lernen. Naja, wenn du eine schwere Situation hast und du musst die nicht in wenigen Minuten gelöst kriegen, weil dann der Patient tot ist, dann ist doch völlig okay, dich mit jemandem zu besprechen. Also aus meiner Sicht muss die Fallführung dieses Falls nicht auf eurer Station verortet sein, sondern die Fallführung und die groben Entscheidungen, was sind die Ziele pro Tag, pro Woche, pro Monat, die muss halt jemand machen, der Experte oder Expertin für genau dieses Krankheitsbild ist. Und wenn ihr das nicht seid, dann solltet ihr das auch nicht machen. Das heißt, der idealerweise führt den Fall jemand, der da Anorexie-Experte ist und der sagt euch konkret, dein Job ist jetzt dieser, jener und der. Und das wäre sozusagen mein Anspruch, wenn wir bei uns was behandeln, was wir nicht, wo wir nicht von uns aus wissen, was wir genau mit dem machen sollen. Das ist jetzt ein bisschen eine allgemeine Antwort, aber ich finde, das ist noch viel wichtiger als all die Inhalte, die wir jetzt besprechen. Jetzt ganz konkret, ich habe verstanden, dass die sozusagen auf der Peripherstation oder in der Psychosomatik oder Psychiatrie mit dem gesagt haben, wir schaffen das jetzt nicht, dagegen anzukommen. Und es gibt ja schon einen richterlichen Beschluss, dass man jetzt gegen den Willen dieses Kindes erstmal sich um den Organismus kümmern soll. Und dann muss man ihn eben ernähren. Da muss man sich eben fragen, ob man dem jetzt eine Magensonde legt. Ich habe in der Literatur sogar schon mal eine PEC-Anlage gefunden, an so eine Art, auch für transiente Ernährungen, ne, bei incomplianten Patienten. Denn wenn die Alternative ist, dass er sich jede Magensonde ständig wieder rauszieht, du kannst ihn ja nicht über Wochen sedieren. Also das wäre jetzt nicht mein erster Schritt, aber das hätte ich auf dem Schirm. Und ich würde natürlich probieren, über eine Bezugsperson zu finden, die da als Mittler oder Mittlerin fungieren kann. Und denen sagen, wenn das nicht funktioniert, würden wir das machen. Wenn das nicht funktioniert, würden wir das machen. Und Ultima Ratio hättest du halt ein Loch im Bauch. Das ist schon verhinderbar, wenn du die Magensonde drin lässt und so weiter. Wenn du jetzt noch auf so von Day-to-Day, will man natürlich Refeeding-Syndrom auf dem Schirm halten. Ne? Wenn man jetzt anfängt, den wieder zu ernähren, dass man das langsam macht. Um da Elektrolytschwankungen, vor allem Phosphat, sozusagen mit im Blick zu erhalten. Aber die erste Frage ist erstmal, wie ich überhaupt Kalorien in dieses Kind reinkriege.
Mhm. Ich gebe dir zu allem, was du gesagt hast, vollkommen recht. Und vielleicht kam es nicht so gut rüber, aber es war ja auch genau so. Wir haben das immer in diesem Dreierbündel besprochen, ne? Psychiater, Kinderpsychiater, Pädiater und wir. Was ist unser Therapieziel? Wie kommen wir dahin? Und das war schon eng abgesprochen, so ist es nicht, ne? Aber wir sind ja, und glaub mir, wir haben wirklich alle Punkte ausgeschöpft, mit Reden, Bezugspersonen einbinden, verschiedene Strategien versuchen. Aber jetzt waren wir an einem Punkt angekommen, wo es einfach nicht mehr ging und er nicht mehr bereit war, irgendwie uns zu unterstützen. Es ging nicht mehr. Und tatsächlich ist es so gekommen, wie du das als schlimmstes Szenario ausgemalt hast, Kai. Wir haben ihn fixiert, sediert und ernährt. Und das war ganz schlimm für uns als Team. Ja, weil er hat sich natürlich da in erster Linie auch nicht, er hat das natürlich nicht freiwillig bei sich ergehen lassen. Zu diesem Punkt sind wir aber an dieser Stelle gekommen. Und ich sehe noch das Gesicht von meinem Kollegen, der eigentlich sonst immer ultra ruhig ist, aber da hat er so ein Gesicht zugehabt, den vergesse ich nicht. Das ging ihm auch sehr tief auf jeden Fall und mir auch. Das Konzept war dann so, dass wir immer täglich Aufwachversuche gemacht haben, mit ihm versucht haben, wieder zu reden. Hat da Spirenzien gemacht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wurde er wieder sediert und ernährt. Und das geschah alles in sehr, sehr enger Absprache mit der Mutter, ganz wichtig, und auch mit immer wieder in Rückversicherung mit den Psychiatern und den Pädiatern und natürlich den Richtern. Georgia, meldest du dich gerade?
Das hört sich so nerdig an. Aber ja, ich habe mich gemeldet, genau. Weil ich eine Frage und einen Hinweis hatte an der Stelle, weil wir einen ganz ähnlichen Fall bei uns hatten. Zum einen, vielleicht kennt der ein oder der andere Hörer nicht, das habt ihr aber wahrscheinlich in Erwägung gezogen, dieses Bridle-System. Nutzt ihr das? Kennt ihr das?
Nee, ich kenn's nicht.
Bei Patientinnen, die wirklich nicht compliant sind und sich drohen, die Magensonde immer wieder rauszuziehen, haben wir ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir mit im Endeffekt auf einen Magnetmechanismus berufenes System zwei kleine Stäbchen durch beide Nasenlöcher reinschieben. Und das eine Stäbchen ist an einem kleinen, dünnen Plastikfaden im Endeffekt verbunden. Und wenn sich die Magnete ganz oben hinten treffen, zieht man quasi durchs rechte Nasenloch aus dem linken raus den Faden, sodass man wie so ein Bullenring im Endeffekt dann eine Verbindung schafft. Und wenn man das System ausnutzt und da die Magensonde dann fixiert, dann zieht man genau einmal da dran und das stelle ich mir sehr, sehr unangenehm und sehr schmerzhaft vor. Aber dann zieht man die Magensonde eben nicht raus. Und das haben wir bei den ein oder anderen anorektischen Patientinnen durchaus erfolgreich eingesetzt, damit die eben nicht täglich sich dann irgendwie zur Magensonde ziehen oder wie man schieben lassen, aus der LVR-Klinik bei uns einmal vorstellen. Ich verlinke das mal in die Shownotes. Ich finde das eigentlich eine sehr elegante Lösung. Das ist das eine. Und das zweite, was mir darauf eingefallen ist, weil wir einen ganz ähnlich gelagerten Fall hatten und ich ganz eindrucksvoll fand, wie du beschrieben hattest, was das mit euch als Team irgendwie auch gemacht hat über die Gänze der Zeit. Wir haben einen Patienten gehabt, der ähnlich herausfordernd gewesen ist. Im Endeffekt einmal komplett das Team ausgetauscht, damit einfach neue Menschen mit vielleicht neuen Ideen, neuen Gesichtern, aber vor allen Dingen auch die nicht dieses, das macht was mit mir, diesen Patienten zu betreuen, als Rucksack mit sich mitschleppen, sondern einfach mal auf ein Reset gedrückt, einfach mit neuem Elan irgendwie da dran gehen. Und auch das kann in solchen Fällen ganz gut helfen, finde ich.
Ja, absolut. Das ist genau das, wovor ich ganz am Anfang Angst hatte, als gesagt wurde, wir kriegen da einen Patienten mit Anorexie. Und ich habe schon befürchtet, dass unser Team Gefüge sprengen könnte. Schon, ne, ihr wisst ja, Pflege ist knapp, die Bedingungen müssen schon einigermaßen okay sein, auch für die Pflege. Und wenn man dann so Ausnahmen macht, dann muss das alles gut begründet sein, warum man das so macht. Ne? Und da wollte ich echt sorgen. Und ein Zitat einer Pflegenden, die sagte, ja, es muss doch mal jemand kommen und sich um das Kind kümmern, in dem Zimmer mit ihm spielen. Und da meinte ich, ja, das bist du jetzt in dem Falle. Ne? Also es gibt einfach niemanden bei uns, der kommt, sondern du bist die betreuende Krankenschwester. Und da gibt es einen Mismatch zwischen Akzeptanz der Rollen oder der Rolle, die eine Pflege dann erfüllt und eben, was die Realität eben ist. Ne? Naja.
Hashtag, warum ich Kinderkrankenpflege liebe.
Genau.
Warum ich Kinderkrankenpflege liebe.
Ich kann ja nochmal ganz kurz vielleicht sagen, wie es zu Ende gegangen ist. Also wir haben ihn nicht tagelang sediert, sondern einige wenige Tage. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft, ihm damit klarzumachen, dass er jetzt seine Ernährung bekommt und er zunehmen muss. Und das hat auch geklappt. Nach einigen Wochen hat er sein Zielgewicht erhalten und dann konnten wir ihn auch in die Psychiatrie tatsächlich wie geplant überführen. Ja, das Therapieziel war erreicht, das wir vorher definiert hatten und dann haben wir ihn da auch überführt. Und dann, und das ist eigentlich das Beste an dem ganzen Fall und damit möchte ich diesen Fall auch abschließen, passiert etwas ganz Tolles. Er hat uns nochmal auf der Intensivstation besucht, nachdem er schon in der ambulanten Betreuung war. Und das war ein ganz, ganz tolles Zeichen. Erstmal fand ich das sehr mutig von ihm, dass er das gemacht hat. Also die Phase bei uns war sicherlich schwierig für ihn. Wir haben es ihm nicht komfortabel gemacht, ganz sicher nicht. Aber wir haben ihm immer gesagt, was ist Phase, was machen wir jetzt und was sind die nächsten Schritte und was passiert jetzt gleich. Ja? Wir haben ihn als eben kranken Jungen verstanden und betrachtet und ihm aber auch klar gemacht, dass wir ihn als Menschen schätzen. Ja? Und durch seine Präsenz hat er uns, vielleicht indirekt, aber genau das wiedergespiegelt, dass er gesagt hat, okay, ihr habt mich behandelt und dafür bin ich euch vielleicht dankbar oder auch nicht, das weiß ich gar nicht, aber ich komme zu euch, weil ich einfach nochmal euch begegnen möchte, weil ich das gut finde, wie ihr mich hier behandelt habt und mich respektiert habt als Menschen. Ich hoffe, dass der Punkt kommt raus, den ich hier ansprechen möchte. Also der Plan, das Team nicht sozusagen kaputt zu reißen, hat geklappt durch viele Gespräche interdisziplinär, durch viele Teambesprechungen und irgendwie war das dann am Ende doch ein sehr versöhnlicher Abschluss dieses sehr emotionalen Falles für die Station.
Dann gucke ich jetzt mal auf die Uhr und mache anders, als ich erwartet habe, meinen Fall zu einer zweiten Runde Rapid Fire und gucke vor allem an die Kollegen der Anästhesie. Und zwar haben wir jetzt die Situation, wir befinden uns in einem Raum. Die Georgia möchte gerade eine ÖGD durchführen bei einer 14 Jahre alten Patientin. Georgias Assistentin von der Kinderintensivstation im vierten Jahr, sage ich jetzt mal, macht die Analgosedierung. Und ihr seid zufällig dabei, um mal zu hospitieren bei Georgia, wie es denn so läuft. Zwei Kinderanästhesisten, die sich so ein bisschen überlegen, wir gucken mal bei der Pädiatrie, ne? Wir blicken über den Tellerrand und machen mal mit. Und ich bin zufällig als Erzähler im Raum, ich trage ein Smoking und ein Mikrofon und darf den Fall vorstellen und kommentieren. Und jetzt ist es so, eine ansonsten gesunde 14-Jährige ohne irgendeine Vorerkrankung oder irgendwas Auffälliges, die kriegt bei Verdacht auf Zöliakie eine, wenn man so will, Routine, also eine unauffällige, bis dato unauffällige diagnostische ÖGD. So, und jetzt ist Georgia, erfolgt die Vorbereitung, Aufklärung, alles fertig und so weiter, Kind liegt, hat einen blauen Zugang in der linken Ellenbeuge. Und unauffällige Vitalparameter, eine 99er Sättigung, alles ist alles gut, normaler Blutdruck. Und jetzt ist es so, dass die Georgia das Endoskop anführt, also die Patientin kriegt Ketanest Dormicum und gegen die Speichelentwicklung auch Atropin. Und die bei Ketanest nicht selten vorkommt. Und dann wird geguckt, das Kind, die Augen bleiben noch so halb offen, ist so, okay, Mutter geht raus, alles klar. Und dann führt Georgia das Endoskop ein. Und ist auch schon so im Ösophagus und plötzlich wird die Sättigung schlecht. So 70, 65 rum. Und man hat das Gefühl, dass die Atmung so, hört man so ein bisschen so ein Geräusch und dass die Atmung irgendwie schwierig wird im Hals. So, jetzt machen wir mal Quiz Nummer 1. Ihr da draußen, was würdet ihr tun? Müsst ihr jetzt spontan irgendwas überlegen?
It's Quiz Time, Baby.
Okay, jetzt hat sich jeder mal überlegt, was er tut und vielleicht auch, wie man das eskalieren kann. Und nicht nur für die Dramatik, sondern auch mit dem Blick auf die Zeit geht es jetzt mal an Armin und Gordon und zwar als schnelle Frage, schnelle Antwortrunde.
Und jetzt Rapid Fire, die Schnellfragerunde.
Okay, Armin, Sättigung 65, Atmung, was passiert, was machst du als erstes?
Ich habe den hochgradigen Verdacht eines Laryngospasmus oder eines Stimmritzenkrampfes und ich würde an dieser Stelle eine Seitenlage machen, um den Atemweg frei zu machen, eine stimmige Seitenlage. Ich würde mir Propofol holen und erstmal Sauerstoff auf jeden Fall vor das Gesicht legen.
Okay, du legst Sauerstoff davor, das Endoskop bittest Georgia jetzt mal aufzuhören, die sagt, ich bin gleich im Duodenum und du wrestelst sie um für die Dramatik und sagst, weg, jetzt kommen erstmal Anästhesie dran. Okay, das Propofol wird aufgezogen, Sauerstoff liegt vor, Sättigung ist so 65 bis 70, es tut sich nicht so richtig viel. Gordon, was machen wir jetzt?
Sauerstoff liegt vor, reicht ja nicht. Also da muss wirklich eine Maske aufs Gesicht mit 100% Sauerstoff, hoher Flow, damit der erste Hicks, den das Kind vielleicht macht, reinen Sauerstoff beinhaltet. Und dann ist das Propofol jetzt schon im Kind oder ist es noch nicht?
Ist noch nicht im Kind. Also Propofol ist deine Haupttherapie?
Also bei einem Laryngospasmus gibt es genau zwei Möglichkeiten. Das ist ein Muskelkrampf, also kann man den Krampf durch eine direkte Relaxierung lösen, was bei einer Sedierung gemein ist, ja, weil das Kind das Bewusstsein wahrscheinlich noch nicht ganz ausgeschaltet ist. Oder man geht den Umweg über die Reflexdämpfung und da braucht man Propofol. Einmal wirklich tief sedieren, dann löst sich der Laryngospasmus, dann muss man das Kind erstmal mit der Maske ein paar Mal beatmen und dann wahrscheinlich nur nach 4-5 Minuten kehrt es zur spontanen Atmung zurück.
Das machst du jetzt? Wie viel Propofol braucht die?
Wie alt ist sie?
14 Jahre, 50 Kilo.
Ja, ich würde tatsächlich erstmal 100 Milligramm Propofol geben, 2 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Mhm. Und dann braucht man ein bisschen Geduld. Also bis sich der löst, wird wahrscheinlich nochmal 20, 30 Sekunden Zeit vergehen. Mhm.
Wenn das jetzt nicht direkt klappt, Armin, was machen wir jetzt?
Na gut, wenn das sich nicht beherrschen lässt und sie weiterhin in Hypoxie gefährdet ist und jetzt auch zum Beispiel die Herzfrequenz fallen würde, dann würde ich eine Relaxierung machen. Mhm. Das ist die einzige Indikation, wo man vielleicht drüber nachdenken könnte und bei 14 Jahren ist es wahrscheinlich auch okay, wo man so viel Insulin nehmen kann.
Weil es schneller wirkt?
Weil es eine schnellere Anschlagszeit hat und auch kürzer dann wirkt. Also nicht nach hinten in lange wirkt. Mhm.
Gordon nickt.
Ja, ich würde es wahrscheinlich genauso machen, aufgrund der Panik, die man dann langsam entwickelt, wenn die Sättigung Richtung Null geht und man noch nicht so richtig weitergekommen ist. Aber ich finde, es ist nur fair, wenn man formal nochmal diesen Algorithmus schwierige Oxygenierung kurz erwähnt, die ja in diesem Fall Anwendung finden sollte. Es kann ja noch andere Gründe haben, weswegen nach einem Propofol-Bolus die Oxygenierung immer noch nicht funktioniert. Und das kann beispielsweise eben eine nach hinten fallende Zunge sein. Das heißt, ich müsste jetzt erstmal sozusagen die nicht invasiven Maßnahmen wie Lagerungsoptimierung, leichte Kopfreklination, Güdeltubus, Maske dicht halten, möglicherweise zwei Handmasken beatmen. Dann brauche ich noch jemanden, der den Beutel drückt oder das Gerät macht das. Das sind so diese Basics, die man abfrühstücken sollte, bevor man dann eskaliert und Medikamente gibt. Mhm. Allerdings bei einer Sättigung von 50, wo wir quasi schon mit dem Rücken zur Wand stehen, bin ich ganz beatmet. Mhm.
Würdet ihr mal irgendwas vernebeln, so Adrenalin oder so? Spielt das eine Rolle?
Postmortem oder?
Das ist ein Anästhesistenhumor.
Okay, dann gibt es noch was zum Thema Laryngospasmus, was euch auf dem Herzen liegt oder was wichtig ist?
Man kann ihn antizipieren.
Ja?
Also wenn Kinder irgendeine Irritation des oberen Atemweges haben und sie schon so ein bisschen so hixen oder so zucken, dann müssten alle Alarmlichter leuchten, mhm, wie heißt leuchten. Das? Sirenen, mhm, was auch immer alarmt, bei euch angehen. Und das kann man dann tatsächlich antizipieren. Also vielleicht schon in weiser Vorausschau die Sedierung ein bisschen vertiefen oder die Sauerstoffvorlage erhöhen, damit man ein bisschen mehr Zeit hat.
Alright. Ja, so Risikofaktoren werden sowas auch wie stattgehabter pulmonaler, bronchopulmonaler Infekt, wenn der so nicht lange abgeklungen ist, da kann man schon so hellhörig werden. Atopische Erkrankungen sind auch ein Risikofaktor, Raucherhaushalt, und bei diesen Kindern muss man ein bisschen mehr aufpassen. Und alles das sind eigentlich auch Gründe, warum ich nicht Midazolam und Ketamin nehmen würde, weil ich das auch schon ein paar Mal erlebt habe, dass unter Ketaminsedierung eben so ein hoher Speichelfluss stattfindet, dass das eben zu diesem Laryngospasmus führt. Und ich würde auch übrigens Robinol nehmen und nicht Atropin, weil das nicht zentral wirkt.
Und wenn du, jetzt möchte Herr Gordon erstmal was Grundsätzliches sagen.
Weil ich so tief Luft geholt habe, wirkt das so pathetisch. Nein, ich würde auch keinen Midazolam nehmen, sondern Propofol, weil du da einfach eine bessere Reflexdämpfung hast und eine bessere Steuerbarkeit. Das ist einfach für die Prozedur. Das aus, ich denke, unserer Sicht, Armin, ne, du bist dann, denke ich, bei mir das bessere Medikament. Aber man soll natürlich immer das nehmen, womit man sich auskennt. Das muss man natürlich immer gegenwiegen.
Aber gar keine Analgesie zum Propofol?
Bei einer reinen Gastroskopie nicht zwangsläufig.
Ja, und Koloskopie ist ja oft weniger problematisch.
Das stimmt, aber tatsächlich sind die Kinder, die koloskopiert werden, dann unruhiger. Also das scheint tatsächlich der unangenehmere oder größere Reiz zu sein. Aus meiner Erfahrung brauchen die Kinder bei einer Koloskopie eher eine Ketafol-Sedierung als bei der Gastroskopie.
Es steht und fällt ein Stück weit bei uns auch damit, wie erfahren die Person, die sediert ist, wenn ich untersuche, im Hinblick darauf, die richtige Dosis zu finden, die man am Anfang irgendwie verabreicht. Weil wenn man sich nur immer so ein bisschen daran tastet und nicht wirklich ordentlich dann am Anfang sediert, dann ist das eine sehr, sehr unangenehme Situation für alle Beteiligten. Also ich habe das Gefühl, dass wenn man die ganze Zeit so ganz hardcore, aber immer itzt zu wenig ist, dass es einfach echt schwierig ist.
Ich glaube, bei der Gastroskopie ist der Moment, wo man dann das Duodenum ins Duodenum intubiert und damit aber die Magenkurvatur füllt und einfach ein bisschen Druck da braucht, um da rumzukommen. Das macht immer mal so einen Würgereiz oder so einen Erbrechensreiz. Da habe ich das Gefühl, das ist der Moment der gesamten oberen und unteren Endoskopie, der für das Kind am unangenehmsten ist. Und bei der Koloskopie ist das so, wenn sich das Endoskop so aufschiebt, dass man da eben so einen Stretch auf das Sigma meistens bringt, dann kann das eben sehr unangenehm sein. Und je nachdem, wie man durchkommt, hat man das halt mehr oder weniger.
Und die Inversion, Kai.
Ja, ja. Ja.
Ich finde, die Inversion ist fast noch.
Genau, aber auch da ist das Endoskop ja voll da drin und so. Also das ist, also ich habe das Gefühl, oben ist unangenehmer für die Kinder als unten.
In Sedierung mit Propofol oder mit Midazolam?
Wir sedieren die mit Midazolam und Ketanest oben und gehen dann inzwischen switchen dann zu Propofol für unten.
Ja, dann probier das mal, weil du hast mit Propofol eine schöne Reflexdämpfung. Ob dann die Reaktionen immer noch so intensiv sind oder ob da nicht eine andere Qualität von dir bemerkt wird.
Und jetzt, ich meine, dir hören so viele Kindergastroenterologen zu, jetzt musst du die Dosis schon noch dazu sagen.
titrierend. Es ist also eine Sedierung, macht man grundsätzlich titrierend. Also ich starte mit 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, dann schlafen sie ein, die Kinder, erhalten eine Spontanatmung, dann gebe ich nochmal 1 Milligramm, warte. Man darf nicht vergessen, Time to Peak beim Propofol sind 3 Minuten. Also innerhalb der ersten 3, 3,5 Minuten, wenn ich da zu viele Boli gebe, dann habe ich sozusagen nach hinten raus, dann nach 4 Minuten kriege ich die Quittung. Also da muss man geduldig sein. Und wenn dann nach 3,5 Minuten dieses Sedierungslevel nicht ausreicht, dann gebe ich das bolusweise. Und wenn ich dann den Peak erreicht habe und es länger dauert, dann kommt der Perfusor ran. Und den starte ich in der Regel, je nachdem wie agitiert das Kind vorher war, maximal bei 8, meistens bei 6. Und bei Kindern, die vielleicht prämediziert sind oder die wirklich schon echt extrem entspannt sind, bei 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde.
Ich hätte einen leicht niedrigeren Initialbolus gegeben, eher so 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, gerade beim 14-jährigen Mädchen. Denn es gibt ja das 4. anästhesiologische Grundgesetz, das da besagt, was drin ist, ist drin. Und ein Medikament subtrahieren kann man leider nicht. Mhm. Deshalb, aber das hast du ja gesagt mit Dizitrin und Tran.
Das 2. Zertifizierungspasswort lautet 2249. Ich wiederhole, 2249.
Wir haben eine Zeit lang auch mit Propofol und dann hatten wir gerade bei Mädels oft ein Blutdruckthema. So, möglicherweise ist langsamer starten und dann weniger brauchen eine Lösung, habe ich jetzt rausgehört. Ich werde das mal, wir werden mal experimentieren, im besten Sinne, falls uns Eltern zuhören. aber ich finde, was du gesagt hast, ist schon wichtig, dass das, was man gut kennt, ist natürlich auch ein hoher Trumpf, ne?
Absolut, absolut. Dann wird es gefährlich, wenn man Medikamente, besonders beim Propofol, wenn man das nicht kennt und auch nicht Masken beatmen kann, dann dauert es nicht lange, hat man Papierkram vor sich.
Eine kleine Fun-Story, ich wurde auch mal gastroskopiert und ich habe mich schon gefreut, yeah, endlich Propofol-Sedierung. Und da meinten die zu mir, nee, wir geben hier nur Valium. Also wirklich auch nicht mal Midazolam, sondern so, hier, Zipam. Alter, da ist der Tag hinüber und da meinte dann, voll enttäuscht. Dann müssen sie ohne machen. Ich so, ja gut, dann mache ich halt ohne. Und naja, geht auch.
Oh Gott. Die Gastroskopie hat übrigens dazu geführt, dass ich mein Einleitungsregime geändert habe. Denn wenn man sich mit Menschen unterhält, die mal gastroskopiert worden sind, die sagen, oh, da hatte ich eine Narkose, da bin ich so super eingeschlafen, ich habe so schön geträumt, das war richtig toll. Das heißt, das war das Propofol. Und mit dem Wissen habe ich angefangen, bei der Induktion zuerst Propofol zu geben, weil ich denke, warum sollte man Opiat anfluten, dieses unangenehme Doppelbilder und irgendwie Muskelhärte und so, warum sollte man das bei wachem Bewusstsein erleben, wenn man gleichzeitig aber auch schön smooth mit Propofol einschlafen könnte. Und ich mache das wie bei den Junkies, die dieses Opiat anfluten nicht mitbekommen sollen, die kriegen erst Propofol, bis sie tief schlafen, dann kommt das Opiat. Geht wunderbar.
Das
wünsche ich mir für mich übrigens auch, falls mein zukünftiger Narkosearzt oder Narkoseärztin hier
zuhört. Ich bin alle als Sie.
Die Take-Home-Message.
Wie wäre es, wenn jetzt jeder sagt, was er heute so gelernt hat und mitnimmt? Georgia.
Okay, wow. Ich glaube, ich habe aus jeder von euren Geschichten eine ganze Menge gelernt. Und ich kann mich immer sehr gerne für diese ganzen Dinge begeistern, die man eben nicht aus den Lehrbüchern lernt, sondern eben sehr viel mit Empathie, sehr viel mit Menschlichkeit, diesen ganzen Soft Skills zu tun haben. Und das würde ich doch ziemlich als gemeinsam nennen, weil sämtlichen dieser Fälle jetzt hier irgendwie wahrnehmen. Und ich fand deinen Fall, Gordon, sehr schön, indem du das geschildert hast, was das eben auch mit euch als Team gemacht hat und wie man so eine Story überbringt. Kai hat das mit diesen Spikes zusammengefasst. Das kannte ich auch schon, aber es hat nochmal gut getan, dass nochmal dieses Akronym dann nochmal wiederholt wird. Das habe ich auf jeden Fall nochmal neu, nicht neu gelernt, aber das war schon sehr, sehr wertvoll.
Armin?
Ja, ich finde schön, dass wir in allen Fällen diese Interdisziplinarität und die Kommunikation betont haben. Das ist sehr wichtig. Das sind so urmenschliche, urärztliche Kernkompetenzen und die wir immer auch schulen sollten. Vielleicht müssen wir auch da in der Ausbildung noch mehr drauf Wert legen. Und das ist so wirklich wichtig. Heile zuerst mit dem Wort, dann mit dem Gift und dann mit dem Schwert.
Gordon?
Der Teufel ist ein Eichhörnchen, Georgia. Ich würde mir so wünschen, immer an diese ganzen Unmöglichkeiten zu denken. Und wenn du an alles gedacht hast, dann kommt es trotzdem irgendwie durch die kalte Küche aus einer ganz anderen Richtung. Das macht die Medizin aber auch so spannend. Und deswegen gehe ich auch jeden Tag gern zur Arbeit, weil jeder Tag anders ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir als interdisziplinär arbeitendes Team einfach unschlagbar sind und dass wir, wenn wir zusammenarbeiten, die maximale Kompetenz ans Kind bringen. Und ich finde, nicht weniger haben die kleinen Mäuse sich verdient.
Und du, Kai, was hast du gelernt heute?
Ich habe gelernt, dass wenn ich euch so einen Laryngospasmusfall mit krasser Actionmusik auftische, dass ihr euch so voll entspannt beide zurücklehnt und sagt, ja, das machen wir jetzt so und so und so weiter. Also, dass das easy für euch ist, finde ich gut. Ich habe gelernt, dass jemand, der so gestanden ist wie Gordon, mit so viel Berufserfahrung trotzdem dem ein Fall so nahe gehen kann, dass er, selbst wenn er jetzt mit ein bisschen Abstand darüber spricht, ihn das sichtlich bewegt und abstrahiere davon, dass das für jeden gelten wird auf diesem Planeten und dass man das sehr oft vergisst, ne? Dass wir auch schwere Fälle mit Kollegen zusammen bearbeiten, denen das vielleicht genauso nahe geht, die vielleicht nochmal 10 Jahre älter sind oder. Und dass dieser Aspekt einfach entscheidend ist, dass wir halt schon mitfiebern mit unseren Patienten und dass die uns auch verändern, die Fälle. Ich habe mit von Armin gelernt, dass es eine ziemliche Challenge war, einen schwierigen Fall zu behandeln, für den du vielleicht gar nicht die Endverantwortung in der sozusagen Entscheidung hattest, weil es klar nicht dein klassisches Metier ist. Und das dich trotzdem so bewegt, dass du den Fall jetzt mit nach hier bringst und sagst dir, da müssen wir ran. Das heißt, wenn ich mal sage, mach doch mal bitte dieses als so Dienstleister meiner, keine Ahnung, Kinder- und Jugendpsychiatrischen Behandlung, mache ich auch wieder was mit den Menschen. Also das sind jetzt so, dass ihr nicht nur Auftrags sozusagen Umsetzer seid, sondern eben da genauso mitfiebert. Das fand ich spannend. Und an Georges Fall habe ich natürlich mal wieder gelernt, dass wir nicht uns auf das, was wir glauben zu wissen, sozusagen dieser Curse of Knowledge ist ja ein großes Problem. Ich glaube zu wissen, dass dieses oder jenes ein Problem ist und dann fange ich ab da an. Und wir sind eben eigentlich ganz woanders, müssen wir hingucken, als wir hingucken. Und das ist oft so, ne, dass man vielleicht an die falsche Stelle guckt und dann ganz woanders anfängt und dieser Fixierungsfehler an der Stelle sozusagen einsetzt. Und da kann man, ich weiß gar nicht, was die beste Lösung ist, außer sich immer mal wieder auch mit Fixierungsfehlern zu beschäftigen, wie wir das ja hier auch immer mal wieder machen, um zu checken, wir müssen aus der Box rausdenken. Wir haben zum Schluss noch 3 Fragen, die es immer bei uns gibt. Und die erste würde ich jetzt mal Armin stellen. Wenn du an das Ende deines Studiums zurückreisen würdest, was würdest du dir selbst empfehlen?
Verfolge deinen Plan, so wie du es möchtest. Also follow the instinct vielleicht.
Die Zukunft der Pädiatrie.
Gordon, du steigst in die Zeitmaschine und reist 50 Jahre in die Zukunft und steigst auf deiner Station aus, wo du jetzt bist. Was findest du vor?
Ein Anxiolysepflaster.
Das sagt er nur mir zuliebe. Aber du bist süß, Gordon.
Und wir haben auf unserer Station üblicherweise sehr viele genetische Grunderkrankungen mit schwerem, Folgeschäden. Und diese Patienten sind fast nicht mehr vorhanden, weil man die alle mit entsprechender Gentherapie behandeln kann.
Packen wir es an.
Georgia, was würdest du sagen, welchen Hebel hat jeder, der uns hier gerade zuhört, jetzt schon in der Hand, Kindergesundheit zu verbessern?
Zeit effizient zu nutzen und zu versuchen, möglichst viel Arzt oder Ärztin zu sein und weniger Bürokrat, Bürokratin.
Das war doch ein wunderbares Schlusswort. Dann würde ich einfach mal allen danken, euch dreien, für die Zeit und die, es ist mal wieder spät. Ich gucke auf die Uhr, es ist schon wieder kurz vor 11. Also wir machen das ja oft zur Unzeit, um überhaupt einen Termin zu finden. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich würde mal unseren besseren Hälften danken dafür, dass die dafür sorgen, dass unser Leben weiterläuft in der Zeit, in der wir das jetzt hier aufnehmen. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich und läuft oft unter dem Radar. Und ich würde sagen, die nächste Folge gibt es bei uns wieder in 2 Wochen, bei euch, glaube ich, in 4 Wochen. Und in den Shownotes ist einiges verlinkt. Und dann würde ich sagen, machen wir mal an der Stelle Schluss und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Bye-bye.